Naja, das sind die Benachteiligten dieser Gesellschaft.
Auf jeden Fall eher Verletzten.
Boah, Deutschland, ne? Das ist ja ein Failed State.
Ich muss dafür Verantwortung übernehmen, wenn es auf meiner Plattform verbreitet wurde.
Oder fürs Hirn.
Tja, und diesmal ist es auch eine ganz besondere Folge. Es ist die längste, die wir je produziert haben. Das liegt auch daran, dass wir diesmal zwei tolle Leute für Interviews gewinnen konnten, nämlich Christine Marosi von Co-Detect und die bekannte Politikerin Renate Künast. Was Besonderes an dem Podcast ist leider auch, dass wir diesmal ein bisschen mit der Technik gestruggelt haben und es nicht hinbekommen haben, dass Jennys Mikrofon super funktioniert. Unsere neue Koordinatorin Lea hat zwar versucht, alles Mögliche zu schneiden, damit der Ton besser wird, aber er ist nun mal, wie er ist. Aber ich denke mir, es kommt heute auf den Inhalt an. Und da, glaube ich, könnt ihr jetzt einiges mitnehmen. Lasst euch nicht von der Tonqualität abschrecken. Es lohnt sich, dran zu bleiben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wake Up. Futter fürs Hirn. Ich heiße Jenny.
Und ich bin Perdita.
Wir widmen uns für die Folge diesen Monats dem Thema Fake News und Desinformation. Das ist ein sehr relevantes Thema, vor allem auch in Bezug auf die anstehenden Wahlen und wo wir uns informieren. Ja, auch international gerade ein aufgeladenes Thema, dem wir uns gerne mal widmen möchten und ein bisschen Klarheit verschaffen möchten.
Also mir war es auch wichtig, dieses Thema aktuell aufzugreifen, weil man jetzt einfach auch gesehen hat, dass man US-Wahlen mit ganz viel Fehlinformationen gewinnen kann und wie das zum Beispiel bei den Wahlen in Amerika Trump gelungen ist, wirklich durch ständige Wiederholungen einfach Realitäten in ein anderes Gefühl umzuwandeln und dass die Leute Fakten nicht mehr geglaubt haben, sondern einfach das, was ständig wieder an auch Lügen, nachweisbaren Lügen ständig wiederholt worden ist. Ja, was mich aktuell auch an dem Thema umtreibt, ist, dass Mark Zuckerberg beschlossen hat, dass bei Instagram und Facebook kein Faktenchecker mehr gibt. Dass sie sich nicht mehr dafür verantwortlich fühlen, ob Informationen, die verbreitet werden, Lügen sind oder nicht. Und dass es einfach auch nicht mehr gekennzeichnet wird, wo Zweifel an dem, was da gesagt wird, herrschen. Und das finde ich ist eine sehr bedrohliche Geschichte und dass es deswegen einfach sehr wichtig ist, dass wir uns alle fit machen, Fake News und Desinformation zu erkennen und einfach Strategien entwickeln, wie wir an gute Informationen drankommen.
Ja, absolut. Und da stellt sich natürlich die Frage, was sind denn Fake News überhaupt? Und wir haben uns mal ein bisschen mit diesen Begrifflichkeiten auch befasst und auch wieso nicht jeder Begriff unbedingt so passend ist oder kritisch gesehen werden kann. Also Fake News ist ja auch ein geladener Begriff und bezeichnet im Original eigentlich Online-Nachrichten, die den traditionellen journalistischen Qualitätskriterien nicht gerecht wurden. Also auf nachrichtenähnlichen Webseiten, Blogs zum Beispiel, aber auch auf sozialen Medien, per E-Mails und wo es eher um reißerische und erfundene Nachrichten ging und um das Erlangen großer öffentlicher Präsenz und um mit Clickbaiting zum Beispiel auch Geld zu machen.
Das Wort Clickbaiting würde ich mal ganz gerne erklären. Leute wollen ja im Internet auch Geld machen. Wie kannst du Geld machen? Geld machen kannst du, indem du irgendwie Aufmerksamkeit erregst, dass es darum geht, dass Leute sozusagen an deinen Inhalten dranbleiben, um dir dann zum Beispiel nebenbei Werbungen einzuspielen oder einfach auch dich in bestimmten Meinungen und Gefühlen zu beeinflussen. Clickbaiting ist etwas, wo so reißerische Überschriften sind und irgendwie krasse Bilder oder auch teilweise manipulierte Bilder, wo du dann einfach näher hinschaust und dann draufklickst und dann das, was folgt, hat oft gar nichts mehr mit der reißerischen Überschrift zu gehen, sondern da wird dir irgendwas anderes dann untergejubelt. Aber es geht darum, Klicks zu kassieren, weil je mehr Klicks du hast, desto mehr Geld kannst du verdienen. Baiting ist, also wenn du versuchst, einen schmackhaften Köder ranzuhängen, dass du einfach dran bleibst. Also das ist einfach auch, was da so ein bisschen dahinter steht.
Ja, Und das wird eben so als Fake News bezeichnet und vor allem eben rund um die Staaten, also USA und Donald Trump, ist der Begriff sehr politisch aufgeladen und wird verwendet, um Medien zu kritisieren und Berichte schlecht zu machen, die nicht zur eigenen Meinung passen. Also Donald Trump hat das eben selber auch oft erwähnt, das und das sind Fake News und selber auch den Begriff benutzt, wo es aber weniger wirklich um die Qualität ging, sondern darum, das bestätigt auch nicht meine Meinung. Deshalb versuchen wir eher jetzt hier im deutschsprachigen Raum den Begriff Desinformation zu benutzen. Und Desinformation soll wirklich bezeichnen Informationen, die falsch sind, absichtlich falsch, absichtlich manipuliert sind und verbreitet werden, um Menschen in die Irre zu führen.
Also auch einfach, um einfach A, dich in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen, aber auch bestimmte andere Meinungen schlecht zu machen. Das Beispiel Trump, dass Fakten, die vorlagen als Anklage, dass er das einfach permanent als Fake News bezeichnet hat und einfach zum Beispiel Strafverfolgungsbehörden unterstellt hat, die wollen mich politisch bekämpfen und das stimmt ja alles gar nicht. Also einfach absichtlich auch andere Wahrheiten und so lange als Fake News zu bezeichnen, dass die Leute daran zweifeln. Und das ist das einfach auch Zweifel sehen in Fakten. Also das gehört da auch dazu. Was jetzt keine Desinformationen sind, sind zum Beispiel Missinformationen oder Fehlinformationen. Also das kann uns alle mal passieren. Also was weiß ich, du erzählst jemandem etwas und in dem Moment hast du gedacht, das ist richtig und dann stellt sich im Nachhinein raus, nee, das war gar nicht so. Also das ist, sag ich mal, unbeabsichtigt, irgendwelche falschen Informationen weiterzugeben, weil man zum Beispiel einer falschen Quelle aufgesessen ist. Also man hat zum Beispiel, jemand hat mir was erzählt und das klang so glaubwürdig und so echt, dass ich das weitererzählt habe und das stimmt dann gar nicht. Also zum Beispiel in der Satire, in Comedy oder ähnliches, da wird ja auch manchmal mit falschen Informationen gearbeitet, um Lacher zu erzielen oder aber auch manchmal Leute kritischer zu machen. Also dass sie über bestimmte Dinge stolpern und merken, hupsi, ist ja gar nicht so lustig, sondern ja, da bin ich auch irgendwas aufgesessen. Also wenn man auch gezielt sozusagen falsche Informationen benutzt, um ein Gefühl hervorzuziehen, aber das dann auch aufklärt. Also wo dann klar ist, hey, das war jetzt natürlich eine falsche Information. Wichtig ist jetzt einfach auch nochmal rauszufinden, was sind denn die Motive und Gründe, warum jemand Desinformationen betreibt? Also wirklich absichtlich Fake News in die Welt setzt. Was steht denn da dahinter, Jenny?
Also zum einen können es politische Motive sein, das beobachten wir viel auf der Welt, geht um die Beeinflussung von Wahlen und die Verunsicherung der Gesellschaft, also Zweifel zu wecken in, was bedeutet Demokratie, wie sicher sind die Wahlen, wie sicher ist, dass meine Stimme überhaupt da ankommt, wo sie ankommen soll. Und es geht da um die Destabilisierung politischer Systeme und Förderung eigener ideologischer Ziele. Und da ist es halt spannend zu beobachten, dass es eben nicht nur aus dem Inland kommt, sondern dass wir uns da gegenseitig beeinflussen. Also dass wir eben auch beeinflusst werden durch Desinformationen aus anderen Staaten. Es wird dann auch hybride Desinformation genannt, dass es eben nicht nur aus dem deutschen Raum kommt, sondern eben auch aus dem ausländischen Raum. Also dass auch andere Staaten Interesse daran haben, sich bei uns über Desinformation Einfluss zu verschaffen.
Ja, zum Beispiel, wer von außen will uns beeinflussen?
Es ist so, dass bestimmte Bilder über den Krieg in Russland gezielt gesetzt werden. Der Umgang mit der Wahl in den Staaten ist da auch ein großes Thema. Und da wird bewusst auch darauf gesetzt, in anderen Staaten, zum Beispiel hier in Deutschland, Informationen zu verbreiten, die irreführend sind.
Und welche Staaten haben Interesse, bei uns zu Irreführung zu führen?
Ja, zum Beispiel Russland. Die Perspektive auf den Krieg in Russland, inwiefern das eben ein Konflikt ist oder Angriffskrieg, inwiefern wir auch da eine Rolle spielen mit unserer Außenpolitik, wer jetzt welche Waffen an wen schickt zum Beispiel, das sind so Informationen, die ja auch uns in unserem Wahlverhalten betreffen. Also wenn ich jetzt eine Partei wähle, die sich eben kritisch äußert gegenüber dem Krieg zwischen Russland und Ukraine, hat das einen Unterschied auf Russland und Ukraine und auf unsere außenpolitischen Aktivitäten, als wenn ich für eine Partei interessiere, die das total abstreitet. Andere Staaten merken halt auch den Einfluss, den unsere Außenpolitik auf sie hat und sehen da drin eben in Desinformation ein Mittel, um uns auch zu beeinflussen.
Ich habe jetzt mal gelesen, zum Beispiel in dem US-Wahlkampf, wo Clinton gegen Trump angetreten ist, dass dann vor allem gerade am Schluss dann unglaublich viele Behauptungen in die Welt gesetzt worden sind, wo Clinton sich mit irgendwen verbrüdert hat, die dann gefährlich sind und irgendwie Blut von Kindern trinken und was weiß ich alles, was es da für einen Schmarrn gab. Man hat dann mal nachverfolgt, wo diese Informationen dann herkamen. Und zum Beispiel, was mich damals total überrascht hat, es gibt schon in Russland so Trollfabriken, also wirklich, wo Leute den ganzen Tag am Rechner sitzen und Fehlinformationen verbreiten, aber auch in Mazedonien. Also es gab anscheinend einen Ort, wo einfach unfassbar viele Informationen herkamen. Das war für die Leute dann auch eine Einnahmequelle. Also solche Fehlinformationen ganz gezielt zum Beispiel im Wahlkampf zu verbreiten, um zum Beispiel Misstrauen in eine bestimmte Kandidatin oder einen Kandidaten zu setzen. Das ist das, wo dann einfach auch Wahlen mit beeinflusst werden können. Und das Problem bei solchen Desinformationskampagnen ist, dass die manchmal so gut gemacht sind, dass du es einfach gar nicht erkennst.
Ja, absolut. Genau. Und das passiert halt von Akteuren im Ausland, aber auch eben im Inland, also eigene Parteien, die sich in anderes Licht stellen möchten zum Beispiel oder andere in anderes Licht stellen möchten, auch mit Desinformationen anstatt Fakten. Also da so viel zu diesem politischen Motiv. Es gibt natürlich auch wirtschaftliche Interessen. Wir haben ja vorhin schon kurz über das Clickbaiting gesprochen, dass ich dann irgendwo heimgefischt werde, um am Ende mir irgendwas zu kaufen oder auf irgendwelchen Webseiten zu landen, die mit meinen Klicks Geld machen oder mit meinen Daten. Also es geht um Generierung von Werbeeinnahmen durch Klicks. Und da wird dann oft eben gesetzt auf diese emotionalen Inhalte, auf diese großen Überschriften, die uns irgendwo hinlocken sollen. Und das ist vor allem gesteuert eben durch Geld, durch wirtschaftliches Interesse.
Ja. Einfach uns Dinge zu verkaufen. Bestimmte Sachen sind so sensationell und da schaust du einfach hin. Ich bin ja wirklich jemand sehr Kritisches, aber ich habe auch gemerkt, das war von der KI ein gefaktes Bild. Trump die Haare abgeschnitten, so ungefähr. Und dann schaust du hin, denkst dir so, was? Der hat die Haare abgeschnitten. Und dann schaust du hin und du landest ja wo ganz woanders. Das ist schon wahnsinnig, wie man da so manipuliert wird. Aber man muss einfach auch sagen, dass da auch auf so einer sozialen Ebene Einfluss genommen werden soll. Also es geht darum, wir merken das aktuell, vor allem im Umgang mit Migrantinnen, Migranten und geflüchteten Menschen, dass da Vorurteile, die schon da sind, vielleicht einfach auch gestärkt wird. Also auch vor allem jetzt aktuell haben wir ja den Fall von dem Afghanen, der ein Kind und einen Passanten getötet hat. Darüber hinaus sind ganz viele weitere Informationen im Netz unterwegs, die an den Haaren herbeigezogen sind. Also so diese Ängste zum Beispiel gegenüber geflüchteten Menschen zu schüren. Das wird noch zusätzlich irgendwas behauptet, was gemacht wird. Und wo ich jetzt gemerkt habe, auch mal im persönlichen Gespräch, wie krass das ist. Ich habe einen Kollegen in Dänemark und der meint, boah, Deutschland, ne, das ist ja ein Failed State. Also für alle, die nicht wissen, was das bedeutet, heißt ein gescheiterter Staat. Und ich so, hä, wie kommst du denn auf die Idee? Ja, bei euch kann man ja nicht mehr auf die Straße gehen. Da wird man ja, da ist die Gefahr zu groß, dass man ermordet wird. Da herrscht Mord und Totschlag und ähnliches, weißt du. Und dann denke ich mir so, hä? Ich gehe jeden Tag auf die Straße. Also ich habe nicht gemerkt, dass ich in einem Failed State lebe. Also da denke ich eher an Länder, was weiß ich, wie Liberia, Ruanda oder ähnliches, aber doch nicht Deutschland. Aber da habe ich schon gemerkt, wie der mit Informationen über Deutschland gefüttert ist, sozusagen als Ort, wo überhaupt keine Sicherheit mehr herrscht. Und da merke ich einfach auch, wie stark dann so diese emotionale, persönliche Manipulation ist, die durch solche Desinformationskampagnen einfach ausgelöst werden. Also ich glaube, aktuell in der Debatte merke ich immer wieder, fast alle Nachrichten gehen darum, um Menschen Angst zu machen. Wirklich Angst zu machen und ihnen das Gefühl zu nehmen, sicher zu sein. Und Menschen, die ängstlich sind und sich nicht mehr sicher sind, sind auch leichter manipulierbar. Als wenn ich, und das ist etwas, was diese Desinformationen schon auch schaffen, dir ein Gefühl der Unsicherheit zu vermitteln, dass du nicht mehr sicher bist, dass du Angst haben musst, dass du einfach der Welt und der Menschen, den Menschen mit Misstrauen begegnen musst. Und das sind ganz, ganz starke Gefühle. Und ich glaube, bei Desinformation, warum die auch so gut funktionieren, ist halt, weil die einen emotional, persönlich einfach auch so touchen. Und Gefühle sind sehr stark. Die kannst du auch nicht bewusst steuern. Und das schaffen so Desinformationskampagnen durch die Art und Weise, wie sie es machen, einfach sehr gut. Vielleicht kannst du mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, wie und wo Desinformationen einfach verbreitet werden und ja, mit welchen Instrumenten da gearbeitet wird.
Also was jetzt in diesem digitalen Zeitalter, in dem wir leben, ganz, ganz präsent sind, sind soziale Netzwerke und soziale Medien wie TikTok, Facebook, Twitter bzw. X und Instagram, wo eben ganz, ganz viel in Echtzeit schnell verbreitet werden kann. Nachrichten, Videos, Bilder, Links. Da haben wir Oberflächen, wo wir kommentieren können, wo wir in Austausch miteinander gehen, direkt von Person zu Person, aber eben in diesem digitalen Raum, wo wir eben auch nicht immer wissen, wer davon ist überhaupt echt. Das kommt auch noch mit dazu. Also da spielen auch Bots eine Rolle. Ich kann mal kurz erklären, was das ist. Also ein Bot ist ein Computerprogramm, das in der Lage ist, Nachrichten abzusetzen. Also ein Bot wird gefüttert mit einer bestimmten Meinung und bestimmten Fronts, also mit so Bausteinen, die dieser Bot dann verbreiten kann. Und Bots sind dann sozusagen Fake-Accounts auf sozialen Medien. Also es gibt keine echte Person hinter, die einfach die von zum Beispiel den Mitgliedern dieser sozialen Medien, die werden darauf gepolt, okay, auf welche Sachen soll ich antworten? Zum Beispiel jetzt ein linksnaher Bot wird dann auf rechtsnahe, also politisch rechtsnahe Nachrichten triggern und wird da dann irgendwas runterschreiben und andersrum auch so. Und das sind dann immer so die gleichen Textbausteine. Und das Spannende ist aber, dass es so gemacht wird, dass es wirken kann wie echte Menschen. Also zum Beispiel so eine Nachricht, boah, das finde ich ja zum Kotzen. Oh, heutzutage kann man niemandem mehr trauen. Das ist auch spannend, weil oft über die sozialen Netzwerke vertrauen wir uns ja auch auf die Reichweite. Das heißt, dann sehe ich da so einen ganz, ganz großen Beitrag, der wurde 100.000-fach geteilt, geliked, kommentiert. Und dann ist die Frage, wie viele Kommentare davon sind eigentlich von echten Menschen mit eigenen Interessen und wie viele sind ganz, ganz viele Bots, die halt sozusagen 1000-fach kopierte Meinungen sind.
Ich finde das auch ganz spannend. Es geht ja auch bei uns immer darum, oh, wie viele Leute folgen mir oder wie viele Leute sind meine Freunde. Und ich habe so eine kleine Collection von, sag ich mal, Fake-Accounts, die sich mit mir befrienden wollen. Und ich finde immer sehr interessant, wie das dann auch funktioniert. Also ich schaue mir dann immer an, was glauben die, wen ich befrienden will. Da merke ich schon, wie das versucht, verschiedene Sachen rauszufinden. Also so, das fing an mit gut aussehenden US-Amerikanern. Die wurden dann mit der Zeit immer dekorierter. Also pro Account, der sich mit mir befinden wollte, hatten die mehr Plaketten. Das hat nicht funktioniert. Dann wurden Männer aus anderen Ländern und ich habe ja nicht mich befreundet. Und dann bekamen die plötzlich Hunde oder Kinder. Das finde ich auch so interessant, dass sie schon auch sozusagen lernen. Und jetzt kommen wir auf das Thema Algorithmen. Algorithmen werden ja oft erstellt, um herauszufinden, was triggert dich besonders? Bei welchen Bildern, bei welchen Informationen schaust du näher hin? Das wird wirklich gemessen, wie lange du zum Beispiel ein Bild anschaust. Und daraus sozusagen wird berechnet, was triggert dich, was interessiert dich, wie erreichen wir dich emotional und von Interessen und Intellekt her am besten. Dann kriegst du immer mehr Informationen in diesem Bereich geschickt und es wird immer mehr sozusagen auf dich und wie du emotional reagierst und vom Interesse her auf dich abgestimmt. Also eigentlich wird dein Blick auf die Welt auch immer mehr verengt, weil du kriegst dann nur noch vorgeschlagen, was du möchtest oder wo du dich mal für interessierst. Von der Folge, wo es um Lebensmittelrettung ging und da hatte eine unserer Mitstreiterinnen erzählt, also sie hat sich einfach mal über gesunde Ernährung interessiert und dann bekam sie immer mehr nur zum Thema Ernährung und das wurde immer mehr in Richtung Magersucht und am Ende hat sie nur noch eigentlich Nachrichten, Infos, Bilder von Magersüchtigen bekommen und fing schon an ihrem eigenen Körper zu zweifeln, ob der ja noch okay ist und ähnliches. Und das war für mich schon so ein Ding, wo man sieht, wie krass man da auch in so einen immer engeren Tunnel geführt wird. Ich kann euch den Tipp geben, also wenn ihr mal wieder gute Laune wollt, schaut euch mal 5-mal hintereinander irgendwelche Comedy-Nachrichten an oder Filmchen. Ihr kriegt dann massenweise bei euch in den Feed gespült und alles andere wird dann auch verdrängt. Also wenn ihr mal positive Nachrichten macht, schaut euch mal gezielt ein paar Comedy-Sachen an, ihr kriegt dann auch viel mehr geschickt. Aber das Problem ist bei der Sache, es ist schon auch bequem. Also man kriegt sozusagen auch nur noch vorgeschlagen oder spült einen in den Feed nur noch das, was einen interessiert. Aber man kriegt nichts anderes mehr mit. Man kriegt keine anderen Meinungen mehr mit. Man kriegt keine anderen Fakten mehr mit. Man kommt in so einen Sog rein. Und weil das so viel ist, hat man ja auch das Gefühl, das ist die ganze Welt denkt so. Aber das ist ja nicht so. Und ich kriege ja nur noch dann diese Informationen mit, die auf mich scheinbar zugeschnitten sind, wobei das auch sehr manipulativ ist. Sozusagen, ich bleib mal hängen, jetzt sage ich mal, an irgendeiner rechten Information, bleib daran hängen, weil die so sensationell ist und denk so, wow, was ist denn hier los? Und dann habe ich mich länger damit beschäftigt. Also merkt der Algorithmus, oh, sie hat sich länger damit beschäftigt. Also schicke ich ihr noch mal was und noch mal was. Und dann kriege ich fast nur noch solche Informationen. Und das beeinflusst mich und manipuliert mich. Und es ist da auch schwer, manchmal aus so einem Sog auch wieder rauszukommen. Weil das schon auf mich gut abgestimmt ist.
Es wird mir dann ja immer wieder meine Meinung bestätigt. Das heißt, ich verlasse mich darauf, oh, jetzt kommt noch eine Nachricht, die mich ja schon wieder meiner Meinung bestätigt. Ach, wie schön, die findet sich, ich finde die Nachricht zu mir. Ich habe mir ein Interview angeguckt auf dem NDR. Und da hat auch ein Experte zu dem Thema Social Media Desinformation gesagt, oft finden die Menschen das, die es auch finden wollen, weil man eben schon so oft darauf reingefallen ist. Also ich will es dann sozusagen finden, ich will diese Meinung finden, die mich bestätigen und der Algorithmus bestätigt mich darin.
Und was halt wirklich gefährlich ist, ist, wo man einfach sagt, also das ist ja gezielte Desinformation ist, wenn diese gefakten News sehr seriös aufgemacht werden. Ist es ja super leicht, sozusagen so ein Design hinzukriegen, dass du aussiehst wie eine seriöse Zeitung oder auch teilweise von politischen Parteien oder von Personen wird es so gefaked, dass es aussieht, als wenn es von denen käme. Das ist aber auch nicht. Und eine weitere Gefahr ist natürlich, wenn ich mich nur noch über so Messenger-Dienste wie Telegram oder so informiere. Ich komm rein, weil mich irgendein Freund, Bekannter oder eine Bekannte sozusagen da eingeladen hat. Und da ist ja Tür und Tor geöffnet, dass Individuen einfach irgendwas behaupten. Und wenn ich dann meine Nachrichten aber nur noch über diese Kanäle bekomme und gar nicht mehr mitbekomme, was zum Beispiel auch seriöse Medien, wo ja wirklich Rechercheteams, Redaktionen da sind, die auch zur Verantwortung gezogen werden können. Also wenn ich mich nur noch darüber informiere, dann bin ich auch in so einer Informationsblase, die ganz gefährlich werden kann, wenn die halt wirklich manipuliert ist und gezielt genutzt wird, um Fehlinformationen zu verbreiten. Was sind denn so ein paar Taktiken, wie Desinformationen attraktiv verpackt werden, dass wir sie gerne öffnen?
Ja, jetzt haben wir gerade viel über wo das passiert, durch wen. Und jetzt gucken wir uns genau mal so den inhaltlichen Aspekt an, wie so eine Desinformation auftritt und verpackt wird. Es gibt da den Begriff der Dekontextualisierung. Den schauen wir uns mal jetzt auf Normaldeutsch an. Aus dem Kontext gezogen, so kann man das eigentlich verstehen. Das heißt, dass meistens eine Grundlage irgendein echter Fakt ist und dann aber gemischt wird mit scheinbar vertrauenswürdigen Fakten von Plattformen oder Aussagen von Personen, die da gut reinpassen. Ja, es ist eine Mischung aus Meinungen, die gar nicht dazugehören und aus Aussagen, die es tatsächlich gibt und Informationen, die es gibt. Was es halt schwierig macht für Menschen, die da gerade nicht die Zeit haben, sich kritisch damit auseinanderzusetzen, den Fehler zu finden. Also da sind zum Beispiel echte Zitate von PolitikerInnen, die aber verkürzt werden oder im falschen Zusammenhang dargestellt werden. Statistiken, die es so gibt, aber die in einem ganz anderen Kausalzusammenhang dann erwähnt werden. So eine Kette, in der das besteht, wenn ich jetzt zum Beispiel mir eine Statistik angucke von so und so viele Menschen, die weniger Geld verdienen, gehen da und da einkaufen. So, und dann wird das so aus dem Kontext gezogen und gesagt, zum Beispiel, deshalb ist jetzt dieser große Lebensmittelmarkt nur noch für Menschen aus dieser und jener Schicht. Aber das hat ja gar nichts damit zu tun. Studien, Statistiken haben immer eine Hypothese und die sind eigentlich immer recht klein gefasst. Und dann wird es aber genutzt, um was ganz anderes zu belegen, was damit gar nichts zu tun hat. Das heißt, ich habe eine echte Statistik, aber merke gerade gar nicht, dass die nicht wirklich viel mit dem Thema zu tun hat, um das es gerade geht. Und das ist eben diese Dekontextualisierung, also Dinge aus dem Kontext ziehen, echte Aussagen, echte Daten anders reinpacken, um einen Punkt zu unterstützen, der damit gar nicht so viel zu tun hat.
Ja, ja. Oder was das auch heißt, so aus dem Zusammenhang zu reißen, ist, wenn jemand zum Beispiel eine halbe Stunde redet und einfach sehr umfassend erklärt, warum irgendwas passiert ist, und dann nehme ich einen Satz aus dem, was dieser Mensch gesagt hat, und packe aber drumherum ganz andere Informationen. Und schon klingt der Satz ganz anders und hat plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Und natürlich hat dieser Mensch diesen Satz gesagt, aber natürlich mit ganz viel anderen Informationen drumherum. Und wenn ich das verändere und aus dem Zusammenhang reiße und plötzlich in einen ganz anderen Zusammenhang reintue, ist ganz klar, dass dann ganz viele Fehlinformationen damit dann verbunden sind. Und das ist halt dieses, ja, hast du diesen Satz gesagt? Und so, ja, habe ich gesagt, aber natürlich habe ich erklärt noch drumherum, und dann wird klar, da macht der Satz einen anderen Sinn. Ja, Jenny, vielleicht kannst du mal ein Beispiel bringen, dass man sich das irgendwie ein bisschen besser vorstellen kann, was es bedeutet, wenn Informationen oder Sätze so völlig aus dem Zusammenhang gerissen werden und dann plötzlich eine ganz andere Richtung bekommen.
Wir haben da vorhin ja auch echt eine Weile drüber gesprochen, wie schwierig das auch ist, da so ein gut verständliches, direktes Beispiel zu finden. Stellt euch vor, ich bin jetzt bei mir zu Hause und male meine Wand an und weiß nicht genau, was ich da drauf haben möchte. Ich gehe zu Perdita und frage Perdita, hey, ne, was könnte ich denn auf meine Wand malen? Und dann sagt Perdita, wie wär's denn mit Hundewelpen? Und ich denke mir und sage das auch, boah, nee, Hundewelpen finde ich nicht gut, finde ich doof. Gespräch vorbei.
So, und jetzt komme ich daher, gehe zum Nachbarn und sage, boah, ey, Jenny hat gesagt, Hundewelpen sind doof. Stell mal vor, Hundewelpen, ne? Also was gibt's denn Süßeres als Hundewelpen? Und die find die doof. Also was ist es für ein Mensch, der Hundewelpen hasst? Das ist doch unglaublich, dass Jenny jetzt Hundewelpen hasst. So, der Nachbar geht dann gleich zum Tierschutzbund und zeigt Jenny an und sagt, also da ist eine Frau, die hasst Hundewelpen.
Ja, und eigentlich habe ich einfach bloß gesagt, ich möchte keine Hundewelpen halt an meiner Wand. Also die Antwort war ja, ne, möchtest du Hundewelpen an deiner Wand? Nee, Hundewelpen finde ich da doof. Und auf einmal finde ich Hundewelpen generell doof und auf einmal hasse ich Tiere. Dieser Fetzen von, ich finde Hundewelpen doof, auf irgendeiner Tierschutzkampagne angezeigt, oh, Jenny, die Hundehasserin.
Ja. Ja, ja, aber das glaube ich, so funktioniert es. Und warum haben wir jetzt auch Hundewelpen rausgenommen? Damit wir eure Aufmerksamkeit bekommen, weil Hundewelpen könnt ihr euch so gut vorstellen, ne? Das ist reißerig und auch dieses, oh, Jenny hasst Hundewelpen. Und ich wette mit euch, wenn ich das jetzt noch 1000 Mal wiederhole, Jenny hasst Hundewelpen, Jenny hasst Hundewelpen, ey, bei euch im Blick, dass Jenny Hundewelpen hasst. Und das ist ja nicht so. Und das ist zum Beispiel auch, wie Desinformationen funktionieren. Wenn ich euch das ständig wiederhole und jetzt hier in dem Ding noch 5-mal sage, dass Jenny Hundewelpen hasst, und dann, wenn ihr das nächste Mal Jenny hört, dann denkt ihr, oh, die Welpenhasserin. So, jetzt habe ich es noch mal wiederholt. Und so funktionieren aber Fehlinformationen. Und das ist so dieses Tricky, das ist nämlich eine andere Strategie, ständiges Wiederholen von Kernbotschaften. Unser Hirn kann sich Dinge nicht wegdenken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mein Nachbar hält sich grüne Elefanten. Also es ist der Wahnsinn. Also die grünen Elefanten, jeden Tag, wenn ich aus der Tür rausgehe, sehe ich die grünen Elefanten. Und es ist einfach unglaublich, was so grüne Elefanten für einen Lärm machen. Und es ist unglaublich, dass mein Nachbar die Erlaubnis bekommen hat, diese grünen Elefanten zu machen. So. Was macht jetzt euer Hirn? Ihr seht sozusagen eine männliche Person, die bei mir in der Nachbarschaft wohnt und die grüne Elefanten hält. Und dann kann ich euch jetzt 10-mal erzählen, Lüge, Lüge, aber das Bild von den grünen Elefanten ist bei euch im Hirn und bleibt da auch. Und je öfter das auch wiederholt wird oder auch gemacht wird, desto nachhaltiger bleibt eigentlich das Bild. Man spricht hier von dem Illusory Truth Effekt. Das heißt, Menschen vertrauen dem, was einem bekannt vorkommt. Also wenn ich durch diese ständige Wiederholung, setzt bei mir so ein Gefühl im Hirn ein, das kenne ich. Das kenne ich, das habe ich schon mal gehört. Je mehr mir das bekannt vorkommt, desto wahrer halte ich das. Also das heißt, Desinformationen nutzen genau diesen Effekt und durch diese ständige Wiederholung von Falschinformationen bleibt unfassbar viel hängen und leider auch unbewusst. Und immer wenn wieder was in die Richtung kommt, packt mein Hirn das dazu, macht es größer und desto wahrer halte ich das, weil es mir bekannt vorkommt. Und das ist halt diese Gefahr des ständigen Wiederholens. Und deswegen verbreiten sich ja negative Nachrichten auch so krass, weil es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass negative Nachrichten 7-mal mehr geteilt werden als gute Nachrichten. Das heißt, diese Negativnachrichten und damit auch oft die falschen Nachrichten werden so oft so viel mehr wiederholt als das Wahre und das Richtige. Und dann habe ich halt auch dieses Gefühl, dass das andere viel größer ist, als es in Realität ist.
Ja, wir haben jetzt ja gerade auch so dieses Emotionalisieren und Wiederholen, starke Verbreitung, die damit zusammenhängt, beschäftigt. Es gibt auch noch so einen Whataboutismus, also es kommt aus dem Whatabout. Ja, also es geht halt darum, dass es gibt eine Aussage, die ist vielleicht schon recht bestätigt und dann kann ich aber Zweifel wecken, indem ich sage, what about, was wäre, was ist denn damit? Und bringe noch einen ganz anderen Punkt in eine Diskussion mit rein. Jetzt zum Beispiel mit den Hundewelpen. Ja, und was wäre, wenn du dann noch deine Tante anrufst und die befragst und dann sagt die dir, oh, ich mag Bernhardinerwelpen und dann auf einmal geht's um Tierfutter für Bernhardinerwelpen oder was weiß ich. Also, dass wir dann so uns entfernen von dem eigentlichen Thema, indem ich nochmal frage, ja, aber was wäre denn damit? Was wäre denn damit? Hat dieses Thema noch was damit zu tun? Und ich dann so eine zusätzliche Kontroverse erzeuge an einem Thema, um noch mehr Zweifel zu wecken. Ja, also ich kann da auch ein Beispiel erzählen. Ich beschäftige mich gerne und viel mit dem Feminismus und ich habe mir mal einen Beitrag angeguckt zu, oh, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Also es ging um Selbstbestimmtheit als Frau. Es ging tatsächlich ganz bewusst um den Zusammenhang Selbstbestimmtheit als Frau mit Kopftuch. Und dann stand im Kommentar auch einmal eine Person, die hat da reingeschrieben, ja, und diese und jene Person durfte dann nicht mehr zum Schwimmunterricht von zu Hause aus. Und dann ging eine ganz große Diskussion los mit, wie wird das in der Schule ausgeübt oder was für Konsequenzen hat es, obwohl es gerade gar nicht darum ging, sondern es ging darum, wieso junge Frauen sich entscheiden dafür, es zu tragen oder nicht zu tragen. Und auf einmal wurde es genutzt als Unterdrückungsmechanismus, um nicht mehr am Schulschwimmunterricht teilnehmen zu dürfen. Es erscheint dann für einige Menschen ganz plausibel, gerade der Zusammenhang, aber es gibt da gar keinen großen Zusammenhang in dem Moment. Der einzige Zusammenhang war das Kopftuch. Aber im Endeffekt hatten diese beiden Themen gar nicht so viel miteinander zu tun. Aber dann wird das andere genutzt, um das zu bestätigen oder eine zusätzliche Kontroverse zu schaffen, die da gerade gar nicht sein müsste.
Mir passiert es oft in politischen Diskussionen, also wenn es darum geht, irgendwie, nehmen wir ein Beispiel, ein ganz gutes Beispiel, aktuelles Beispiel, Ukraine-Krieg. Genau, da hatte ich dann eine Diskussion. Also meine Position ist, Russland hatte null Recht, die Ukraine aus dem Nichts einfach anzugreifen. Und dann kommt die Debatte, ja, aber die NATO war daran, sozusagen die Ukraine aufzubleiben, denen blieb ja gar nichts anderes übrig. Ich so, ja, aber du hast kein Recht, einfach ein Land anzugreifen. Und dann kam, ja, aber was ist mit den Amerikanern und der Schweinebucht in den 50er Jahren und was weiß ich. Und plötzlich war ich bei den Amerikanern in der Schweinebucht. Und dann denke ich mir so, was hat denn Schweinebucht und Amerika damit jetzt aktuell zu tun, dass die Ukraine von Russland angegriffen worden ist? Da wird plötzlich ein Kontext, und das meint so ein Zusammenhang hergestellt zwischen Amerikaner, die irgendwann mal ein Unrecht begangen haben, mit einem Unrecht, das jetzt passiert ist, aber mit ganz anderen Akteuren. Und was hat sozusagen das Unrecht des einen mit dem Unrecht des anderen zu tun? Und da wird oft ein Zusammenhang hergestellt, der faktisch gar nicht besteht.
Ja, das schließt sich eben auch so ein bisschen an, diese Überfrachtung mit Einzelheiten, also vor allem in ausufernden Gesprächen oder Kommentarsektionen auf sozialen Medien oder so Diskussionen in Diskussionsforen, sind da ganz viele Menschen involviert und ganz viele Informationen involviert. Und es kann sein, dass ich gerade mich mit einer ganz einfachen, was heißt einfach, aber mit einer Frage beschäftige, konkreten Frage, und dann so viele andere Details da hineinkommen, dass ich mich verzettel und gar nicht mehr weiß, wo ich bin. Und das ist eine Methode in der Desinformation, also dass ganz, ganz viele Einzelheiten hinzugefügt werden, Details, um zu verwirren und um abzulenken von der eigentlichen Frage.
Eine ähnlich gelagerte Taktik, nennt sich Strohmann-Taktik, ist, dass man absichtlich bestimmte Positionen, die von meiner abweichen, völlig falsch interpretiere. Also ich kann das mal sagen, also ich hatte mal so ein sehr seltsames Telefongespräch. Unsere Organisation ist bekannt dafür, dass wir einfach auch ganz viel machen, dass Menschen aus anderen Ländern, die hier leben, einfach auch integriert werden. Also dass es auch Möglichkeiten der Begegnung gibt, Begegnungscafé und sowas. Dann ruft mich einer an und sagt, also ihr wollt also, dass unsere Frauen vergewaltigt werden. So bin ich begrüßt worden, ne? Und dann habe ich mir gedacht so, hä, was? Also, wie sie jetzt darauf kommen, ja, ihr unterstützt da diese Muslime, die dann unsere Frauen vergewaltigen und so. Also, wo dann wirklich zum Beispiel dieses Engagement zur Integration so krass uminterpretiert wird, als wäre ich dafür, dass deutsche Frauen vergewaltigt werden. Und ich wette mit euch, das ist jetzt auch wieder so ein krasses Bild, was euch im Hirn bleibt. Ne? Also das ist so auch das Schwierige, mit Desinformationen umzugehen, weil du plötzlich dann auch in persönlichen Gesprächen mit so krassen Debatten konfrontiert wirst, wo du von Stöckchen zum Hölzchen plötzlich in Debatten verwickelt wirst, die mit dem eigentlichen Thema ganz wenig zu tun haben. Aber du wirst dann oft absichtlich so falsch interpretiert oder in so eine krasse Ecke gestellt, wo du denkst so, ach, da bin ich gar nicht. Und dann kommt man plötzlich in so eine Verteidigung rein und dann siehst du verteidigst dich. Und das wird dann auch ausgelegt. Also das ist schon auch manchmal in der direkten Auseinandersetzung auch nicht einfach, muss ich wirklich sagen. Und jetzt bin ich ja jetzt jemand, der jetzt nicht ganz unerfahren in Kommunikation ist. Aber wo ich mir dann manchmal denke so, wie kommst du darauf, mich so zu interpretieren und so falsch zu interpretieren? Wird ja auch dann oft behauptet, dass diese ganzen vielen Sachen, die man da behauptet, dass die alle wahr sind. Ne? Und du hast natürlich überhaupt keine Ahnung und weißt auch gar nicht, wie du da hinterherkommen sollst und kannst natürlich auch nicht jedes Zeug, was da einfach behauptet wird, befragen. Aber das ist dann auch in der Argumentation dann immer oft so schwierig, dass du immer 100% alles wissen musst und 100% überprüfen musst und die anderen ballern dich mit irgendwelchem Käse zu, wo überhaupt nicht klar ist, wo kommt denn die Information her und ist die überhaupt wirklich wahr? Und wo kommt der Fakt her? Wie hast du den überprüft? Also was ich auch noch krass finde, ist, was auch zunimmt, muss ich sagen, das erlebe ich auch immer wieder. Zum Beispiel ist es gerade sehr, sehr beliebt in Diskussionen, egal am Stammtisch, irgendwo sitzt du gemütlich beisammen und alles, was vereint ist, immer, alle Politiker sind korrupt, alle Politiker sind gekauft, alle, zack. Ne? Und dann, wenn du sagst, also Leute, das glaube ich jetzt nicht, dann bin ich überrascht, mit welcher Aggressivität mir dann begegnet wird und auch wie herabsetzend, ja, ihr ahnungslosen guten Menschen, ihr seid auch so Schlafschafe, die keine Ahnung haben. Und manchmal kennt man sich auch bei einem bestimmten Thema nicht aus. Aber das, was du hörst, denkst dir, das kann jetzt nicht wahr sein. Das klingt so absurd, das kann nicht wahr sein. Und dann wird mit dir entweder so, boah, du hast keine Ahnung, boah, du glaubst, ein Gutmensch zu sein. Und plötzlich ist ein guter Mensch sein zu wollen, plötzlich was Schlechtes. Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber auch mit welcher Herablassung oder mit welcher Aggressivität. Also das muss ich schon sagen, dass in Debatten dann oft auch so eine Aggressivität zugenommen hat. Ich glaube, sowas passiert ja auch immer in einem Zusammenhang, wo andere Leute drumherum stehen. Und ich glaube, so was dann gelernt wird, ist auch oft, dass das okay ist, einfach was rauszuhauen, was ich glaube, was richtig ist. Und alle, die mir nicht glauben, haben kein Recht dazu. Also das ist ja auch nochmal was, was ich schwierig finde. Was ich ganz schlimm finde, ist jetzt einfach, was auch die Möglichkeiten durch KI sind, um unsere Informationen zu manipulieren.
Ja, absolut. Und mit dieser Wirkung spielen eben auch so manipulierte Bilder und generell der Einfluss auch von KI, das, was du gerade schon angeschnitten hattest. KI ist nicht neu, auch Desinformation ist nicht neu, aber wie das aktuell schnell miteinander verbunden wird und die Entwicklungen, die letzten Jahre passiert sind, waren sehr rasant und unser Umgang damit oder wie wir lernen, damit umzugehen, ganz durchwachsen. Es gibt diese sogenannten Deepfakes und das sind dann Bilder, die manipuliert werden. Es kursieren Bilder von Angela Merkel, wo sie auf einmal ganz, ganz tiefe Falten hat und Furchen und dem Untertitel, sie hat so darunter gelitten und sie war nie dazu in der Lage, das zu tun und wo da eben auch wieder mit Emotionalität, mit Plakativität gespielt wird. Aber auch eben Bilder, wo dann Konflikte dargestellt werden. Auf einmal sind die Menschen, die da stehen, anders aus oder auf einmal sind auf der einen Seite Menschen, die eher wie Europäer aussehen und dann auf der anderen Seite Menschen, die eher wie Asiatinnen aussehen, also Menschen aus allen möglichen Ländern. Es ist ganz schwierig, denn diese Bilder tauchen auf und zum Beispiel muss man sich auch nicht im Wahlkampf dazu verpflichten, reale Bilder zu verwenden. Du musst halt kennzeichnen, wenn du Bilder verwendest, die bearbeitet wurden, aber du darfst bearbeitete Bilder verwenden. Es gibt eben auch Videos, in denen Audios verändert werden, also in denen eine andere Tonspur übergelegt wird, in denen eine Stimme verzerrt wird oder die Stimme von einer Person, wie die einer anderen bearbeitet wird. Das ist schwierig.
Ja, ja, nee, und ich muss sagen, ist erschreckend. Also wir haben so einen Workshop für Schulen entwickelt, ne, so Umgang mit Fake News. Und mein damaliger Praktikant, der Randall, hat auch so ein Beispiel gebracht, wie einer zeigt, wie krass man das schon verändern kann. Und man muss sagen, alleine, was sich im letzten Jahr getan hat, da an Entwicklungen, ist wirklich erschreckend. Und da gibt es so ein Video, wie einer zeigt, dass die KI halt auch lernen kann, so zu klingen wie eine bestimmte Person. Der Typ redet weiter. Also man sieht zuerst den Typen, der das manipuliert. Und dann legt er sich sozusagen ein Video von dem Schauspieler Morgan Freeman durch und redet weiter. Und es sieht 100% so aus, als ob Morgan Freeman das erzählt. Mit der Stimme von Morgan Freeman. Und du kannst es als Laie nicht mehr erkennen. Und ich kann auch sagen, wir versuchen auch manchmal für unsere Sachen Bilder zu haben, ne, um Sachen zu illustrieren. Und da muss ich wirklich sagen, ich bin da teilweise erschreckt. Also ich kann der KI sagen, mach mir ein Bild, wo eine schwarze Frau, Alter ungefähr 20 Jahre, eine Suppe kocht. Keine Ahnung. Und zack, ist so ein Bild und es sieht aus wie echt. Also es sieht wirklich aus und es ist generiert. Und dann kann man natürlich sagen, jetzt eine Frau, die Suppe kocht, ist jetzt ein harmloses Bild. Aber du kannst alle anderen Bilder auch generieren und das geht so leicht. Selbst ich kriege das hin. Und wenn ich das hinkriege, dann ist es wirklich leicht. Und die Bilder sind teilweise so gut und die sind so gut geworden. Sagen wir mal so, vor einem Jahr hast du bei den Fotos dann teilweise, hast du dir die Hände angeguckt und dann war da mal ein sechster Finger dabei oder sowas. Oder der Arm war so komisch angewinkelt, dass du gesehen hast, okay, das ist jetzt ein gefaktes Bild. Aber die KI lernt so schnell, das siehst du jetzt aktuell nicht mehr so. Also kannst oft KI-Bilder nicht mehr wirklich richtig gut identifizieren, wo die herkommen. Da blüht uns ja noch mehr. Oder ich habe jetzt aktuell eine Kollegin kennengelernt, die hat mit ChatGPT über Beziehungsprobleme diskutiert. Ich habe in dem Gespräch gemerkt, sie hat auch gesagt, ich habe mit meiner KI 3 Stunden geredet. Dann denke ich mir so, was ist hier los? Aber wie gut es ist, also das kann ja nur funktionieren, wenn das gut wie natürlich wirkt. Also von daher ist es auch, was du vorhin gesagt hast mit den Bots, die sind mittlerweile so gut. Die können sich deiner Sprache anpassen, die können genau deine Triggerpunkte finden, auf was du anstößt. Und du merkst es dann irgendwann mal nicht mehr, weil es dir so bekannt vorkommt. Deswegen muss man auch sagen, funktioniert Desinformation auch so gut, weil die uns emotional so catchen und hochgradig mit Emotionen machen. Und man muss sagen, negative Emotionen können halt auch sehr leicht angeregt werden und getriggert werden. Viele von den Desinformationen zielen darauf ab, wirklich dir negative Emotionen zu vermitteln, Wut hervorzurufen, Aggression hervorzurufen, bis hin zu Hass. Und das erzeugt halt eine riesenhohe Aufmerksamkeit. Und deswegen funktioniert es auch so gut. Aber es gibt natürlich auch noch andere Argumente, warum Desinformation so gut funktioniert.
Vor allem eben, wenn man sich anguckt, wie viele Medien wir auch nutzen, um uns zu informieren. Also nicht nur die sozialen Medien, sondern natürlich auch analoge Medien, Zeitungen, aber auch Online-Artikel, natürlich dann auch mein Kontakt Person zu Person mit Menschen, mit denen ich mich unterhalte und die globalisierte Zeit, in der wir leben, in der wir jederzeit tendenziell auf alle möglichen Informationen überall auf der Welt zugreifen können, sorgt dafür, dass wir da auch schon mal echt überfordert sein können und überflutet sein können. Und unser Gehirn möchte das natürlich nicht. Das ist absolutes Chaos. Wir brauchen Struktur. Ich suche da natürlich irgendwie nach Bezug. Ich suche nach etwas, was mir bekannt vorkommt. Das haben wir vorhin auch schon mal angesprochen. Dieses mit Wiederholungen arbeiten, aber auch eben Dinge, die mir bekannt vorkommen, an denen ich mich festhalten kann in dieser Überflutung von Informationen. Dinge, die mir vertraut und logisch vorkommen, die ich irgendwie nachvollziehen kann, die erscheinen mir dann eher glaubwürdiger und da kommen dann viele Sachen zusammen eben. Dass mir das glaubwürdig erscheint, ich beschäftige mich dann mehr damit, der Algorithmus bestätigt mich dann wieder darin. Und dazu gehört auch die Bestätigungsfehler, beziehungsweise Confirmation Bias wird es auch genannt. Ich möchte ja gerne bestätigt werden, auch in meiner Meinung. Ich schaue mich um, der Informationsflut, es gibt 1000 Meinungen, irgendwie habe ich schon eine, aber ich bin mir nicht ganz sicher und dann kommt was, was genau die Argumente zeigt, die mich bestätigen. Dann denke ich mir, oh ja, das ist gut, das akzeptiere ich. Und dann kommt auch eine andere Meinung, die komplett gegen ist. Und dann fühle ich mich natürlich auch ein bisschen verunsichert und bleibe dann eher bei Medien, die mich darin überzeugen, weil mir das Sicherheit schenkt und mich darin bestätigt, dass eben in dieser ganzen Flut ich doch irgendwie eine Linie habe und eine Meinung habe, die bestätigt wird und teilt wird, auch von anderen Menschen.
Ja, und ich glaube, das funktioniert ja auch negativ. Also alles, wo ich das Gefühl habe, na, das passt eigentlich nicht, das ignoriere ich oder habe weniger Glauben daran, dass das stimmen könnte, weil das passt ja nicht zu meinem Gefühl. Sind wir wieder auch bei den Emotionen. Je besser die Desinformation zu meinem Gefühl oder zu meinen Überzeugungen passt, desto eher kommt die dann auch durch. Und was ich mal gelesen habe, wir überschätzen uns immer maßlos. Also mit unseren eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten. Es gibt so Untersuchungen, wie wir glauben, ob wir richtig oder falsch liegen. Und wir überschätzen unsere Fähigkeiten da maßlos und unterschätzen die Fähigkeit von anderen. Also das ist auch so dieses Widersprüchliche im Hirn, was passiert. Ja, und man muss natürlich auch sagen, Fakten zu prüfen ist halt auch unglaublich zeitaufwendig. Du kriegst halt die Information so verbreitet, dass es gut gesnackt werden kann und passt zu dir. Warum solltest du den Aufwand betreiben, zu gucken, das, was ich fühle, was richtig ist, ob das falsch ist? Da muss ich ja einiges machen. Aber Leute, es ist es wert. Und deswegen wollen wir jetzt mal eine andere Richtung gehen. Jetzt haben wir richtig informiert, wie das alles schief läuft. Und jetzt wollen wir euch auch mal ein paar Wege rauszeigen. Nämlich, Jenny, woran kann man Desinformationen oder vielleicht auch KI-generierte Inhalte erkennen, um vielleicht auch mal ein bisschen kritischer zu werden?
Also generell, Desinformationen sind ja Falschinformationen, die gestreut werden, um zu verwirren. Und dann ist die Frage, ist die Quelle verwirrend? Wenn ich jetzt eine Information zurückverfolge, einen Beitrag zurückverfolge, einen Artikel, einen Kommentar, wo stoße ich da hin? Stoße ich da auf eine Person, die einen Hintergrund hat, die anderweitig an renommierten Quellen schon irgendwas veröffentlicht hat? Also Quellen, wirklich wichtig, da zu schauen, wo kommt das eigentlich gerade her? Wer hat das geteilt auf dieser Website, auf der ich mich gerade bewege, jetzt zum Beispiel TikTok, und die Person, die das geteilt hat, von wo hat die es geteilt oder hat die es einfach vielleicht selber erstellt? Und dann bezüglich KI gibt es halt so ein paar Sachen. Es ist mittlerweile gut geworden, also es gibt gute KIs und gleichzeitig kann man schon entdecken, wenn man genauer hinschaut, ungewöhnliche Sprachmuster zum Beispiel, also Formulierungen, die nicht ganz natürlich klingen oder Sätze, die ganz wirr aneinandergereiht wurden. Da kann man manchmal ein bisschen achtsam werden, auch auf Grammatikfehler, auf scheinbar seriösen Quellen kann man achtsam werden, ob das vielleicht automatisierte Inhalte sind oder Inhalte, die von KI generiert wurden.
Immer kritisch sein bei so reißerischen, krassen Überschriften, also so sensationshungrige Titel ohne entsprechenden Inhalt ist zum Beispiel auch ein Hinweis darauf. Oder auch Fakten im Text aufgereiht werden, die sich aber widersprechen. Wo ich das eine behaupte und in zwei Sätze weiter sage ich eigentlich genau das Gegenteil. Aber so ein Hinweis ist für mich immer auch die Emotion, die hervorgerufen wird. Deswegen, wenn ihr merkt, ein Text macht euch immer Angst, wütend, aggressiv, da sollten bei euch in Zukunft die Red Flags hochgehen. Weil das, finde ich, ist so für mich immer auch nochmal so ein Tipp, wie man Desinformationen erkennen kann. Wenn bei mir starke emotionale Reaktionen hervorgerufen werden, bitte, da muss die rote Ampel angehen. Weil alles, was mich aggressiv macht, was mich hassen lässt, was mich gegen andere Menschen aufbringt, das sollte euch wert sein, genauer hinzuschauen, wo kommt es her. Was wäre jetzt ein gutes Vorgehen, Jenny?
Ja, wir stellen uns mal vor, wir sind an diesem Punkt, wir haben was gelesen und wir merken, uff, das beeinflusst mich ganz schön und das ist eine Information, die groß auch und wichtig ist für mich. Dann schaue ich mal kurz, Schritt für Schritt, der Inhalt. Ich habe einen Titel, einen plakativen Titel, passt der mit dem Inhalt zusammen? Ne? Stichwort Clickbaiting auch. Und auch Überforderung mit Informationen, also dass wir einfach irgendwo hingelockt werden und jetzt sollen uns ganz andere Sachen verkauft werden. Diese These, weshalb ich gerade auf diesen Artikel gelandet habe und der Inhalt von dem Text zum Beispiel oder von dem Video, passt das zusammen? Ergibt das einen Sinn? Ja, reden wir immer noch vom gleichen Thema? Oder sind wir abgeschweift und auf einmal da gelandet, wo es emotional wird, obwohl es vorher zum Beispiel nur um Frühstücksflocken ging? Und dann eben auch, wenn wir Inhalte mit Bildern haben, passen die Bilder zu der Bildunterschrift, ergeben die einen Sinn. Also zum Beispiel, wenn es um emotionalisierende Themen in Bezug auf auch baldiges Thema bei uns, Tierrechte, geht, da werden glückliche Kühe angezeigt auf dem Foto. In den Text geht es dann aber darum, wieso Tofu den Regenwald abholzt oder was weiß ich, dass da so Kausalzusammenhänge geschaffen werden, die da eben schon ein bisschen sind, aber dass wir mit diesem Bild ganz anders gelockt wurden und passt das Bild wirklich zusammen mit dem Text, den wir gerade uns anschauen. Und natürlich die Quelle generell. Wenn ich jetzt schaue ins Impressum, wenn ich schaue auf die AutorInnen, wenn ich schaue, wann das irgendwo aufgekommen ist, also wann das veröffentlicht wurde oder wann dieser Post gesetzt wurde und von wem, kann da wer mit einem Namen für stehen, mit einer Organisation für stehen, dass ich wirklich gucke, kann ich dem vertrauen? Das ist ja auch, was wir häufiger mal beobachten, dass dann Clips, die schon lange her sind, jetzt auf einmal wieder aktuell werden, aus dem Kontext gerissen werden, Aussagen von PolitikerInnen, die mal von irgendwann anders getätigt haben. Also ich komme aus Hamburg ursprünglich, Olaf Scholz war mal unser Bürgermeister und Aussagen in seiner Zeit als Bürgermeister wurden dann auf einmal so aus Parlamentarsitzungen wieder gespiegelt, als wenn die gerade erst in der Bundestagssitzung gesagt wurden. Aber das war ja gar nicht der Kontext. Es ging gerade um unsere Bezirkswahl zum Beispiel und gar nicht um das Budget im Bundestag, sondern das Budget bei uns in Hamburg. Also es sind auch alte Clips wieder neu und alte Aussagen neu vervielfältigt werden, die halt stimmen, aber gar nicht aktuell sind. Also schauen, ist das aktuell? Habe ich das nicht vielleicht schon mal gehört? Vor Jahren? Genau, das ist wichtig zu untersuchen. Also wir hatten jetzt gerade eine Inhalt, Quelle, AutorInnen, Datum und eben Belege. Also können wir das auch andere belegen, wenn ich mit anderen drüber spreche und auch auf anderen Seiten schaue. Es gibt ja, viele berufen sich auf bestimmte Pressedienste in ihren Inhalten. Berufen die sich auf die gleichen? Sind das verschiedene? Gibt es eben Belege dafür, dass das stimmt?
Genau. Und ich glaube, wir haben ja gerade eben von Jenny erklärt bekommen, dieses Confirmation Bias, also diesen Bestätigungsfehler, also dass wir eher glauben, das, was zu meinen Gefühlen passt. Ich finde, so ein wichtiger Tipp ist, neben den, machen die mich aggro oder nicht, als Red Flag, dass ich mich mal selber kritisch hinterfrage und reflektiere, was ist denn eigentlich mein Gefühl zu einem Thema und dass ich da auch mal skeptisch gegenüber meinem eigenen Gefühl bin und dass ich einfach auch mal vielleicht ein bisschen mehr wahrnehme. Boah, ich bin schon ein bisschen wählerisch bei den Informationen, die ich mir reinziehe. Ich ziehe nur Informationen rein, die nur mein Gefühl, meine Meinung bestätigen. Bin ich so? Oder bin ich jemand, der wirklich auch offen gegenüber anderen Informationen ist und auch mal zuhört und auch mal guckt, gibt es vielleicht andere Meinungen, andere Informationen, andere Fakten zu dem Thema? Also ich glaube, da müssen wir alle auch ein bisschen kritischer mit uns selber sein, weil je nachdem, aus welcher Blase ich komme, informiere ich mich in der Regel auch nur einseitig und hole mir nur die Infos, die passen, die meine Meinung stützen. Ist ja klar, weil ich glaube ja, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich bin der richtige Mensch, der alles weiß und ich bin die Obercheckerin. Kann ich mich selber auch nicht ausnehmen. Natürlich suche ich Informationen, die eher meinen Werten entsprechen und so. Und bin kritischer, wenn Sachen kommen, wo ich mir denke, boah, das kann ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen oder boah, das finde ich jetzt richtig scheiße und das gefällt mir gar nicht. Da wirklich auch kritisch mit sich selber zu sein, finde ich wichtig. Ich sage immer, Achtung vor euren eigenen Emotionen und die sollten euch eine Warnung sein. Und seid kritisch zu euch selber. Das ist etwas, was ihr selber machen könnt. Aber natürlich, wenn jetzt so Maßnahmen sind, wie jetzt Zuckerberg, der sagt, also Faktenchecker werden abgeschafft, die Leute sollen sich frei informieren können anhand ihrer eigenen Gefühle, das macht mir schon Angst. Und gegen Mark Zuckerberg kann eh als Perdita Winger da jetzt gar nichts anfangen. Deswegen braucht es eine Nummer höher. Was passiert denn sozusagen auf politischer Ebene gegen diese Desinformation und diese Fake News vorzugehen?
Wir sind ja in der EU Und in der EU gibt es den Digital Services Act. Der legt fest, dass große Konzerne, diese Big Tech Konzerne, die Verantwortung dafür übernehmen müssen, was auf ihren Plattformen verbreitet wird. Also ich muss jetzt zum Beispiel als deutsches Facebook dafür stehen können, dass wenn bei mir jetzt Propaganda verbreitet wird, Hetze, ich muss dafür Verantwortung übernehmen, wenn es auf meiner Plattform verbreitet wurde. Und das ist eben mit diesem Digital Service Act festgelegt. Es gibt auch noch den Aktionsplan zur Bekämpfung von Desinformation. Da geht es darum, die Fähigkeiten und die Zusammenarbeit der EU-Länder zu stärken. Und dazu gehört zum einen der Ausbau der Fähigkeiten und Organe Desinformation zu erkennen. Und da geht es halt vor allem um so Tools, wie zum Beispiel eben Faktenchecks. Sind die EU-weit transparent? Welche können wir nutzen? Wo können wir von dem Wissen der anderen auch profitieren? Gibt es da übergeordnete Faktenchecks? Wo kann ich mich übergeordnet informieren? Wird das auch überall angezeigt auf den Plattformen, wo ich mich informieren kann, um zu checken? Und da gibt es zum Beispiel den EU versus Disinfo. Da können Fakten gescheckt werden auf EU-Ebene. Das bekommt ihr auch noch in den Shownotes verlinkt. Und eben Faktenchecks generell. Weiterer Punkt bei diesem Aktionsplan zur Bekämpfung von Desinformation. Da geht es darum, dass eben mehr koordinierte gemeinsame Maßnahmen der EU-Länder gegen Desinformation gestartet werden. Also dass es Frühwarnsysteme gibt. Zum Beispiel solche Triggerwarnungen. Achtung, dieser Beitrag könnte potenziell Desinformation enthalten. Das muss da erkannt werden und dass eben geschaut wird über regional gemeinsam koordiniert, ist faktengestützte Kommunikation auf allen Kanälen sichergestellt, gibt es auf allen Kanälen Menschen, die wirklich geprüft sichere Informationen verbreiten, kann ich überall darauf zugreifen.
Maßnahmen der Bundesregierung gehen auch in eine ähnliche Richtung, aber was natürlich ganz wichtig ist, ist, dass einfach auch der Privatsektor ganz stark gefragt ist, wie man diese Desinformationen bekämpfen kann. Es sind ja natürlich Privatfirmen, die diese Dienste anbieten und auch die ganzen Online-Plattformen, Handelsverbände, aber vor allem auch die, die Werbung anbieten. Das ist, glaube ich, schon auch wichtig ist, dass Firmen sensibilisiert sind, wo verkaufe ich meine Waren? Ja, und verkaufe ich die jetzt sozusagen dort, wo falsche Informationen gestreut werden? Ich glaube, dass das schon auch ein sehr machtvolles Instrument wäre, wenn Firmen wirklich darauf achten, wo ihre Werbung platziert wird und dass sie nicht Geld machen mit Fehlinformationen. Weil wenn die sagen, nee, wenn ihr Werbungen auf Desinformationen von uns verbreitet, dann ziehen wir uns zurück. Das wäre auch eine Riesenmacht, um das zu bekämpfen. Und dass einfach Firmen sagen, nee, ihr müsst das schon anders hinkriegen. Und wir wollen mit guten und gesicherten Fakten in Verbindung gebracht werden und nicht mit Fake News. Also das heißt auch, dass die sich auch selbst vielleicht verpflichten, Desinformationen einzubringen und auch ihre eigene Online-Politik zu verbessern. Wirklich da aktiver zu werden, weil ich glaube, gerade da, wo es Geld ist, ihr habt einfach unfassbar viel Macht, auch Dinge ins Positive verändern zu können. Das Problem ist, dass halt so große Plattformen, vor allem von den Social-Media-Plattformen, die haben ja ihren Sitz in Amerika und bei Trump wird das ja belohnt, so zu sein. Also das ist halt so die Schwierigkeit und deswegen glaube ich, brauchen wir wirklich auch Gesetze, die einfach da, wo wir die Informationen herkommen, dass die halt gewissen Standards entsprechen müssen.
Es freut mich, dass es uns gelungen ist, wieder eine sehr kompetente Frau zu dem Thema zu finden, nämlich Christine Marusi. Sie ist Co-Geschäftsführerin und Vorständin von CoDetect, einer gemeinnützigen Organisation, bei der sie seit 4 Jahren arbeitet. Sie kommt auch aus dem Bereich. Sie hat nämlich in Leipzig Medien- und Verlagsmanagement studiert und ist in der digitalen Medienwelt zu Hause. In ihrer aktuellen Arbeit kämpft sie gegen Desinformation und gegen die Verbreitung von Falschinformationen. Freut mich, dass du da bist und ich würde gerne mit meiner ersten Überraschungsfrage starten, nämlich ist es dir in der Schulzeit auch mal passiert, dass falsches Zeugs über dich verbreitet worden ist und was war das und wie hast du vielleicht darauf reagiert?
Ja, also erstmal danke auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir auch über das Thema und zu dem Thema sprechen können. Überraschungsfrage, ja tatsächlich überraschend. Ich habe gerade kurz eigentlich an News tatsächlich gedacht, also mit dem wir uns auch heute beschäftigen Und da ist mir ganz kurz der Impuls gekommen, die Probleme hatten wir vielleicht auch noch nicht. Es gab keine Smartphones. Wir haben uns mit quasi klassischen Handys bedient und da natürlich keine Nachrichten drüber konsumiert. Deswegen war das eigentlich noch gar nicht so das Thema. Aber natürlich gab es sowas, wie du gerade angesprochen hast. Und ja, ich glaube, auf jeden Fall eher verletzend. Ich würde es nicht als die Desinformation begreifen, von denen wir heute reden. Aber natürlich wollten andere Menschen einem vielleicht auch Schaden zufügen. Und das ist dann schon eine Parallele, die zu Desinformation gegeben ist, auch wenn natürlich Desinformation eher auf die Ebene bestimmte Personengruppen zu schaden, Staaten zu schaden, anderen Institutionen zu schaden, drauf abspielt. Aber ja, auch in der Schulzeit gab es diese Momente und es hat aber auch sehr viel eher, glaube ich, auch mit Hass zu tun gehabt. Gegenseitiges ja, Aufstacheln, sich besser zu stellen als jemand anderen, ne, oder jemand anderen schlechter zu stellen, wenn man das jetzt mal so reflektiert betrachten würde.
Ja, und wenn dir das persönlich passiert ist und klar, dann ging es über Gerüchte. Wie hast du dich denn gegen das gewehrt, dass jemand was Falsches über dich behauptet hat?
Ja, gute Frage. Ist gar nicht so einfach, vielleicht wie bei quasi klassischen Inhalten zu regeln, aber vielleicht doch auch ähnlich. Also ich habe gerade irgendwie die Parallele gezogen zu, naja, gibt es denn dazu überhaupt eine Quelle? Also ich meine, ähnlich kann man da sogar auch vorgehen oder ist man auch vorgegangen zu fragen, na, woher kommt es denn? Wer hat es denn erzählt? Und dann kommt vielleicht eins zum anderen und man findet auch raus, welche Person hat es vielleicht auch gesagt. Ja, und vielleicht auch einfach diese Person zu kontaktieren und so anzusprechen. Wenn man sich getraut hat, hat man die Person angesprochen. Wenn nicht, wusste man, woher diese Information kommt. Und konnte die auch besser einsortieren. Ja? Also wenn die Information, wenn man so an die Schulzeit zurückdenkt, aus bestimmten Richtungen kam, dann hat man die vielleicht auch eher abgetan als lasse ich nicht an mich ran oder ist vielleicht auch einfach nicht vertrauenswürdig.
Warum engagierst du dich überhaupt in dem Bereich, gegen Desinformationen und Fake News vorzugehen? Also was hat dich da auch persönlich motiviert vielleicht?
Also ich glaube, ganz allgemein war es gar nicht unbedingt speziell der Bereich Desinformation, Fake News, sondern eher im Großen und Ganzen die Arbeit für ein besseres und gutes gesellschaftliches Miteinander, für demokratische Aspekte. Wie leben wir hier zusammen? Was läuft vielleicht gut, was läuft nicht gut? Ich war immer sehr viel engagiert, also wirklich auch seit der Schulzeit von Klassensprecherin, Schulsprecherin, dann später natürlich auch in der Uni, ermöglichen Referaten, in der Studiengangskommission, Hochschulpolitik gemacht. Also das hat sich so wie so ein roter Faden eigentlich durch mein Leben gezogen. Klar, da habe ich auch in andere Berufe reingeschnuppert, vor allen Dingen während der Studienzeit. Aber irgendwie ist es immer relativ klar geworden, dass, naja, ich sag mal, mein Gerechtigkeitssinn und der Sinn nach, ich möchte irgendwas bewirken, relativ an erster Stelle steht. Und ich deswegen auch nach dem Studium in diese Richtung geschaut habe. Also was kann ich eigentlich bewirken? Was sind Jobs, sage ich jetzt mal, mit Sinn? Und das hat beides so ein bisschen verbunden. Also das Wollen und das Streben nach, wie können wir besser zusammenwirken, zusammenleben und die Situation verbessern und gegen Probleme, die vielleicht auch die Demokratie, ich sage mal, attackieren und unser Zusammenleben erschweren. Wie kann man dagegen vorgehen und Lösungen finden? Und auf der anderen Seite natürlich so die Vereinbarung zwischen der Medienwelt, aus der ich kam. Und aber natürlich mich damals mit Desinformation noch gar nicht so intensiv beschäftigt hatte, wie ich es dann im Verein habe.
Gibt es was, was dich aktuell extrem bewegt? Also wo du auch sagst, oh, da muss man wirklich was machen oder das regt dich besonders auf, lässt dich nachts nicht schlafen. Also gibt es was, was dich gerade richtig umtreibt in dem Bereich?
Ich glaube, es sind verschiedene Dinge. Also zum einen steht die Wahl kurz bevor und Desinformationen greifen in gesellschaftliche und politische Prozesse ein und gerade in der Zeit von Wahlen und wir sind natürlich sehr lange schon eigentlich in so einem Zeitraum, wo wir wählen. Also wir hatten ja auch erst Kommunalwahlen im letzten Jahr, Landtagswahlen, Europawahlen, jetzt sind wir bei der Bundestagswahl, also es hört gar nicht mehr auf und Desinformationen werden natürlich auch, um Wähler zu beeinflussen. Das passiert natürlich nicht, indem ich da wirklich aktiv mein Kreuz setze, Briefwahlen oder die Wahl selber, ne? Das sind sichere Wahlen, aber wie ich mein Kreuz setze, da werde ich natürlich beeinflusst, weil ich natürlich durch Informationen, die ich vorher mir beschaffe, Informationen, die vielleicht auch einfach so auf mich einprasseln, beeinflusst werde in meiner Wahlentscheidung. Und das ist was, wo wir natürlich sehen, dass das einen Einfluss hat. Und das ist natürlich auch was, was einen umtreibt. Zum Glück lässt es mich nachts noch schlafen, aber es sind auch verschiedene andere Dinge. Also ich glaube, wir können eigentlich viel dafür tun, dass die Gesellschaft, die Zivilgesellschaft resilienter eigentlich dagegen wird und wirklich, naja, selbst befähigt, dagegen vorzugehen oder sich auch da zu schützen einfach. Und das ist halt der Weg über die Bildung. Und das ist halt was, wo ich merke, ich komme selber aus einem Bildungszweig. Also ich habe vorhin angesprochen, ich habe mich immer sehr hochschulpolitisch oder schulpolitisch engagiert. Ich habe aber auch einen sehr, sehr langen Schulweg. Also das Abitur hat sehr lange gedauert. Ich war erst in der Hauptschule, dann bin dann über die Realschule, dann über das Abitur, Bachelor, Master. Also der Weg war sehr, sehr lang. Damit habe ich auch sehr viele Schulformen durchlebt und auch die Bildung gesehen in ihren vielen verschiedenen Facetten, quasi als Teilnehmerin dessen. Und das ist schon was, was mich aufregt, wo ich merke, so, das war in meiner Schulzeit nicht cool und es ist auch immer noch nicht besser geworden, sondern eher eigentlich noch prekärer. Und das ist aber eigentlich das, was wir alle irgendwann mal machen. Wir gehen alle irgendwann in die Schule. Und das ist eigentlich ein Punkt, wo wir viel intensiver eigentlich anfangen müssen, mit den Schülern und Schülerinnen zu arbeiten. Nicht nur was Fake News angeht, sondern natürlich auch andere gesellschaftliche Themen zu bearbeiten. Genau, dass so ein Miteinander besser wird und wir nicht in diese Situation kommen. Auch bei Wahlen natürlich vor, ja, rechtsextremistischen Einflüssen oder extremistischen Einflüssen nicht sicher zu sein und nicht resilient genug zu sein.
Du hast eigentlich schon angefangen, meine nächste Frage zu beantworten, nämlich was du zur Lösung beiträgst. Und vielleicht tust du uns einfach jetzt mal in deine Arbeit bei Co-Detect mitnehmen. Also was machst du, was macht ihr, um gegen diese Desinformation vorzugehen?
Also vielleicht so ein ganz kurzer kleiner Abriss, wie wir uns auch gegründet haben. Also ähnlich wie der Podcast, habe ich erfahren, sind wir auch gegründet zu Pandemiezeiten im März 2020. Ganz viele Probleme hat es mit sich gebracht, aber glücklicherweise auch viele Lösungen. Und das war eine Lösung davon. Da war ich noch nicht dabei. Die Gruppe sich aber gedacht hat, beim Wir versus Virus Hackathon, so ein kleiner Hackathon, wo sich 10 Leute zusammengetroffen und zusammengefunden haben. Na, was könnte denn eine Lösung sein auf dieses Problem Desinformation und Falschinformation? Und eigentlich war so ein bisschen die Antwort, es gibt Faktenchecker und es gibt Faktenchecks, aber irgendwie kommt es ja bei den Leuten nicht an. Und es braucht auch sehr lange, so einen Faktencheck zu machen. Und es braucht sehr viel Expertise und sehr viel Zeit. Und das hat natürlich nicht jeder und jede in der Zivilgesellschaft. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass ja die Idee von Wikipedia quasi eigentlich ganz gut ist, zu sagen, es sitzen Menschen an verschiedensten Orten der Welt und schreiben gemeinsam Artikel und schreiben über bestimmte, ich sag mal jetzt einen Begriff, Informationen im Internet und arbeiten da zusammen dran. Und wir dachten andersrum, naja, vielleicht wäre es ja auch eine Idee, eine Plattform zu bauen, wo Menschen unabhängig voneinander Informationen prüfen können. Also genauso wie auch auf Wikipedia. Und dann ist die Idee entstanden von einer Plattform, die uns bis heute erstmal trägt, aber wo wir gucken, ob wir dabei bleiben bei dieser Lösung. Aber ein was Zentrales ist entstanden, was uns bis heute begleitet seit dem Hackathon. Und das ist das Trust-Checking. Ich habe jetzt gerade kurz den Begriff Fact-Checking reingeschmissen. Und ja, beim Fact-Checking prüft man wirklich bis in die Tiefe, ist diese Aussage wahr, teilweise falsch. Und man braucht wirklich Expertinnenwissen. Beim Trust-Checking ist es aber anders. Und zwar geht es da uns eher um diese Vertrauenswürdigkeit. Weil Trust, der Name sagt es schon, Vertrauenswürdigkeit, das soll eher wirklich ein niedrigschwelliger Ansatz sein, der auch Menschen, die nicht viel Zeit und nicht viel Ahnung haben, dazu befähigt, selbst zu prüfen, ob diese Information ist wahr oder falsch ist, weil das können wir damit nicht, aber ob sie vertrauenswürdig ist oder nicht. Und wenn eine Information nicht vertrauenswürdig ist, ergeben sich daraus schon ganz viele Handlungsmöglichkeiten und auch ganz viele Handlungsmöglichkeiten aus diesem Trust-Checking-Ansatz. Vielleicht den Ansatz ganz kurz zu erklären, weil wir es auch eingangs hatten mit, was ist denn überhaupt die Quelle der Information? Ist das zum Beispiel auch ein Teil davon? Also was ist überhaupt die Quelle? Wie sieht vielleicht auch das Bild aus, was mir da angezeigt wird? Macht das in dem Kontext überhaupt Sinn? Passt die Überschrift zum Inhalt zum Beispiel? Das ist auch was ganz Typisches und was schnell überprüft werden kann. Ist es eine sehr, sehr einseitige und auch vielleicht eine Meldung, die sehr polarisierend und auch vielleicht sogar mit Hass geschrieben ist, also die wirklich Worte benutzt, die in einem seriösen Journalismus nicht vorkommen würden. Genau, und auf welchem Medium ist es überhaupt erschienen? Also das, was wir vorhin eingangs hatten, dass vielleicht in der Schule einmal begegnet ist, ne, wer erzählt denn überhaupt diese Information? Also nicht nur gibt es eine Quelle, sondern wer ist diese Quelle? Und diese ganzen verschiedenen Kriterien, die gelten natürlich nicht nur einzeln, nicht nur, weil eine Quelle fehlt, ist eine Meldung nicht vertrauenswürdig, sondern diese ganzen verschiedenen Kriterien muss man natürlich zusammennehmen. Und dann sieht man, da ist was vertrauenswürdig oder das ist nicht vertrauenswürdig. Genau, und diesen Ansatz, den haben wir jetzt in so ganz verschiedenen Lösungen verankert. Also wir gehen in die Schulen rein, wir haben Bildungsangebote für Lehrkräfte, die können die selber nutzen. Wir gehen aber auch in Schulen mit Teamen rein und gehen vor Schulklassen. Wir haben immer noch die Plattform. Wir bauen gerade wirklich sehr, sehr aktiv eine Community auf. Wer sich interessiert dafür, kann uns da gerne auf allen möglichen Kanälen folgen. Da kommt jetzt was. Wir gucken nämlich, ob wir bei der Plattform bleiben. Wir haben das auch das Projekt Fakt stark. Das ist ein Projekt, was eben nicht auf Schulen ausgerichtet ist, sondern eher für, ich sag mal, die Erwachsenenbildung da ist, auch sich an Vereine richtet, an Gewerkschaften, an vielleicht auch kleinere Unternehmen, aber generell einfach auf die Erwachsenenbildung geht und da auch die digitale Medien oder eine digitale Nachrichtenkompetenz fördern möchte.
Ja, Wahnsinn, ihr macht ja unfassbar viel. Komme ich jetzt zu meiner letzten Frage. Was möchtest du den Leuten da draußen, die uns jetzt zuhören, ins Hirn tackern? Was wäre dir so eine wichtige Botschaft so im Umgang mit Desinformation?
Also eine wichtige Botschaft wäre, glaube ich, auf jeden Fall erstmal, ja, es ist schwierig. Ich glaube, wir sind alle sehr überfordert mit der Flut an Informationen im Internet, die uns begegnen. Durch Social Media und Co. Und es wird alles noch viel zentrierter. Das heißt, es ist auch mal okay, sich überfordert zu fühlen. Ich glaube, das ist einfach auch was Wichtiges, dass man nicht denkt, man muss mit all dem sowohl inhaltlich zurechtkommen, als auch damit zurechtkommen, das alles immer zu erkennen, was falsch und was richtig ist und was Fake News und was vertrauenswürdig und was nicht vertrauenswürdig ist. Dann ist es aber trotzdem wichtig, dabei zu bleiben und da appelliere ich, kritisch zu denken. Also Informationen zu hinterfragen, egal woher sie kommen. Also wirklich einfach kritisch zu bleiben, aber genauso auch vorzugehen, zu sagen, naja, wo ist denn die Quelle? Macht das jetzt Sinn, was ich hier lese? Berichten vielleicht auch andere Medien darüber oder habe ich jetzt hier nur eine Quelle, die ich irgendwie mal auf Social Media, die mir irgendwie auf Messenger quasi geschickt wurde, gleich für bare Münze zu nehmen und vor allem auch zu teilen. Also das ist so das Dritte, was ich sagen würde. Also zweitens kritisch denken, drittens nicht alles teilen. Wenn ich merke, ich finde das irgendwie nicht vertrauenswürdig, irgendwie ist das so ein bisschen, ja, wie man im Jugendsprech eher sagen würde, sus, also so suspicious, also so wirklich, ich bin da nicht so vertraut mit, dann nicht teilen, also dann einfach nicht, bitte nicht sharen, so, weil dann gucken sich das andere Menschen auch noch an. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich irgendwie gerne mitgeben wollen würde. Und dann vielleicht noch so ein allerletztes, das hat mich so begleitet seit meiner Studienzeit. Mein Professor für Medienrecht hat uns damals auf ein Experiment geschickt und hat uns gesagt, probiert mal aus, zwei Wochen keine Medien bewusst zu konsumieren. Also kein Social Media zu gucken, keine Nachrichten mal bewusst zu gucken, vielleicht auch nur eine Woche. Und er hat gesagt, das, was wirklich für euch wichtig ist in eurem eigenen Kosmos, wird euch sowieso erreichen. Also das, was für einen ganz persönlich wichtige Informationen sind, wird einen auch erreichen, weil sie wichtig sind. Und ich finde, das ist was sehr Gutes, sich auch manchmal ein bisschen davon abzuschotten, für so die eigene Gesundheit, für die mentale Psyche zu sagen, ich konsumiere jetzt mal eine Woche oder zwei nichts und alles, was wichtig ist, wird mich auch erreichen.
Boah, vielen, vielen Dank. Und damit sind wir auch schon am Ende. Ich denke mir mal, was uns wirklich verbindet, ist dieser Wunsch, dazu beizutragen, dass das Miteinander besser funktioniert. Okay. Also vielen, vielen Dank für das Interview. Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast und ganz toll. Also es freut mich ungemein. Wir haben auch zum Gast Renate Künast. Sie ist seit 2002 für das Bündnis 90 Die Grünen für ihren Wahlkreis Berlin-Tempelhof-Schöneberg Bundestagsabgeordnete. Davor war sie von 1985 bis 2000 mit 2 Jahren Unterbrechung Abgeordnete und Fraktionsvorsitzende in Berlin. Von 2000 bis 2001 war sie Bundesvorsitzende der Grünen und wurde dann 2001 für 4 Jahre lang Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Danach war sie von 2005 bis 2013 Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Grünen und von 2014 bis Januar 2018 Vorsitzende des Rechtsausschusses des Bundestages. In ihrer politischen Arbeit setzt sie sich vor allem für eine ökologische Agrar- und Ernährungswende und eine vielfältige Gesellschaft ein. Aber auch der Kampf gegen den Rechtsextremismus ist ihr sehr wichtig und sie geht aktiv gegen Hass und Hetze im Netz vor. Denn sie hat den Hass im Internet im ungeheuerlichen Ausmaß selbst abbekommen. Sie erlebte und erlebt Anfeindungen und Beleidigungen im Netz, aber auch Fake News wurden über sie verbreitet. Aber sie blieb kein Opfer der Online-Hetze und Fehlinformation, sondern wehrte sich vor Gericht gegen Beleidigungen und Falschdarstellungen. So verklagte sie unter anderem Facebook bzw. die Plattform Meta wegen persönlichkeitsverletzenden Postings und ging sogar bis zum Bundesverfassungsgericht. Eine Frau mit langen Atem, vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Meine erste Frage ist eine ganz persönliche. Als Sie in der Schule waren, haben Sie das auch mal erlebt, dass Fehlinformationen über Sie verbreitet worden sind? Und wenn ja, wie sind Sie dagegen vorgegangen?
Nee, in der Schule, glaube ich, ist es nicht passiert. Ich bin 1955 geboren, 62 eingeschult. Ich glaube, in der Hinsicht war die Welt noch ein bisschen mehr in Ordnung als heute. Ich kann mich nicht daran erinnern.
Warum engagieren Sie sich jetzt auch im Bereich Bekämpfung von Desinformation und Hass und Hetze im Netz? Also was motiviert Sie da auch?
Ich habe kurz nachdem die AfD gegründet wurde, das war 2013, habe ich mich gewundert, das lag aber nicht nur an der AfD, was eigentlich im Netz alles los ist. Die Social Media, die fing ja mal an mit We are connecting people, also wir verbinden Menschen. Und plötzlich war es so wie, du kannst dich mal direkt mit deiner Bundestags- oder Landtagsabgeordneten mit irgendwelchen Leuten unterhalten, mit Künstlerinnen und Künstlern, lies spontan was von denen. Es war eine andere Form als klassisch mit Radio, Fernsehen und Zeitungen. Du konntest auch international Kontakte halten und dich austauschen. Und da fing es dann aber plötzlich an, dass das Netz und die Social-Media-Plattformen genutzt wurden, um Falschinformationen in die Welt zu setzen, um aggressivst gegen Menschen vorzugehen, die eine andere Meinung waren. Und das war eigentlich der Punkt, da kamen die Querdenker und dies und jenes, wo doch viele in der Öffentlichkeit, auch Medien, gesagt haben, naja, das sind die Benachteiligten dieser Gesellschaft. Ja? Und ich weiß noch, wie ich mal in einem dieser Jahre, ich glaube, es war eine 3. Oktoberfeierlichkeit in Dresden, da im Gewandhaus oder so, wo Merkel und Gauck langliefen und da draußen schimpften Leute unheimlich. Und irgendwo lief auch auf der Demo jemand mit einem Galgen rum und meinte, das sei ein Volksverräter. Ein Journalist, Fernsehjournalist, hatte dann einen Mann da an der Absperrung, der auch laut rumgerufen hatte, mal ein bisschen befragt und er hat so unheimlich geschimpft über Politik und über Merkel. Und am Ende des Interviews kam die Frage, darf ich Sie mal fragen, was Sie vom Beruf sind? Ja, der Journalist weiß sein Glück kaum zu fassen, aber das hat mich dann aktiviert, weil die Antwort war, ich bin pensionierter Lehrer. Da dachte ich, na, das sind jetzt nicht die Entrechteten dieser Gesellschaft. Ja? Und es hat mich dann mit der Spiegeljournalistin Britta Stuff in einem Gespräch irgendwo dazu gebracht, dass wir immer fragten, wer ist das? Muss man die verstehen? Sind es wirklich die Entrechteten? Erklärt sich das durch die Wendezeit oder nicht genug gesehen worden, so auch begründet ist diese Art von Aggression. Ja? Und daraus ist dann entstanden, wir suchen mal Leute raus im Netz, bei Facebook und damals auch Twitter und besuchen die mal. Und das genau haben wir gemacht. Auf dem DIN A4-Blatt den Post, nicht mal die schlimmsten ausgedruckt, dahin gefahren. Daraus haben sich Gespräche ergeben und vor allem auch die Erkenntnis, dass das eine Mitläufer sind und dass auf der anderen Seite es Strukturen gibt, die das systematisch machen. Und mir war damals klar, das hatte ich auch mal im Buch geschrieben, 2017, dass hier einige Leute sehr systematisch, auch international vernetzt, unsere Demokratie angreifen. Der Brexit war das beste Beispiel dafür, dass man da auch Entscheidungen herbeiführen kann. Manipulieren, knappe Entscheidungen, auch mit Lügen, dass man dann für den Gesundheitsdienst, den National Health Service, ganz viel Geld hätte, wenn man nicht mehr in der EU ist, angeblich, dass man dann das Migrantenproblem ganz anders lösen würde oder so. Also was alles versprochen wurde, davon ist gar nichts eingetreten heute. Aber ich konnte damals auch sehen, auch bei vielen Analysen, da gab es glücklicherweise ein paar Journalistinnen, die das machten, dass das sowohl von Hedgefondsmanagern und der Rechten in den USA betrieben und finanziert wurde, als auch Trollfabriken aus Russland, die sozusagen Stimmung und Meinung machten. Ja, und da spätestens hatte es bei mir gezündet und ich gesagt, ich muss mich mit der Frage beschäftigen, welche Regeln gibt es da im Netz, wer macht da was, wer hat welche finanziellen Interessen. Und heute wissen wir ja, dass das sogar so weit geht, dass Leute wie Elon Musk, denen ist egal, dass sie da Geld verlieren oder so, ja, wenn am Anfang, der will das als politisches Einflussinstrument. Und man sieht ja, dass er sich in aller Herren- und Frauenländer mittlerweile einmischt, ja. Unser Bundeskanzler beleidigt, eine bestimmte Partei unterstützt und so. Das wäre ja grundsätzlich für unzulässig gehalten, dass aus dem Ausland solche Einflussnahmen kommen. Und wir sehen jetzt ja sogar, dass dann wieder aus Russland zum Beispiel die Präsidentschaftswahlen in Rumänien massiv manipuliert wurden. Und das Aktuellste ist gerade, habe jetzt heute früh beim Spiegel. Letztes Jahr im Herbst, Winter hat es so Fälle gegeben, wo jemand Bauschaum in den Auspuff von Autos gemacht hat. Und das wurde immer Klimaaktivisten zugeordnet. Und viele haben geschimpft, die Klimaaktivisten. Jetzt hat sich rausgestellt, von den Russen initiiert. Also damals habe ich mich gefragt, wer ist das? Stimmt das mit den Benachteiligten? Heute wissen wir, dass es auch von rechts außen und die dann teilweise noch initiiert aus Russland oder Russland direkt Leute findet, die das tun. Fazit, unsere Demokratie ist in einem ganz großen Wandel begriffen, hat Probleme und deshalb muss man sich um das Thema kümmern. Geht also gar nicht anders.
Also Sie haben jetzt schon meine Frage vorweggenommen.
Alle?
So ein bisschen. Nee, nicht alle. Also was Sie besonders aktuell umtreibt, gibt es auch etwas, wo Sie sagen, wo Sie auch persönlich betroffen sind, was Sie auch besonders berührt hat oder auch, wo man sagt, das bereitet mir jetzt auch mal schlaflose Nächte. Also etwas, wo man auch so persönlich merkt, das regt mich auch unfassbar auf.
Ja, wenn ich mich über alles aufregen würde und nachts schlafen würde, dann wäre ich nicht so lange in der Politik gewesen und hätte das Weite gesucht, ja, weil es einem hier ständig sowas entgegenkommt. Vor allem, wenn man denkt, heute ist der Tag mal ruhiger, wie schön, dann macht es irgendwo Gravum, ja. Ich sag mal, was nicht aufgeregt, aber was mich doch ein bisschen enttäuscht hat und dass viele große Teile der Politik zu spät wahrgenommen haben, was da passiert.
Ich habe das ja in der Anmoderation schon ein bisschen angedeutet, was Sie auch persönlich unternehmen, gegen diese Desinformation und diese Fake News im Internet vorzugehen. Können Sie uns mal kurz ein bisschen auf Ihre Reise nehmen, was Sie da jetzt schon alles unternommen haben, um dem auch etwas entgegenzusetzen?
Tatsächlich war es so, dass ich angefangen habe mit ersten Strafanträgen und Strafanzeigen vor vielen Jahren, damals vor ungefähr 10 Jahren, und dann gemerkt habe, dass ganz oft eingestellt wurde. Entweder wurde gesagt, Facebook in Dublin, sitzt Dublin, liefert uns die Daten nicht, können nicht verfolgen. Oder es wurde gesagt, Politiker müssen in der Politik harte Worte aushalten, wo ich gesagt habe, so weit kommt es noch, dass man sich beleidigen lassen muss. Ja, no way. Und das gilt für mich genauso wie jemand bei der Feuerwehr oder Polizei. Ja, so, no. Oder es wurde gesagt, naja, da hat jemand gesagt, es war Opas Geburtstag und ich hatte kein Passwort da drin, also hätte jeder schreiben können, ich habe es nicht geschrieben. Und das erzürnt einen ja irgendwann. Da merkst du, dass rechtlich da ein Defizit ist, als auch, ja, dass die Rechtsprechung noch sagt, man muss was aushalten in der Politik oder so. Und die waren auch geschult mit indirekter Rede. Naja, und dann haben wir quasi auf der einen Seite geschafft, dass es ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz gibt, wo du dann Auskünfte kriegst und Verfahren durchführen kannst. Es hat sich HateAid gegründet als Organisation aus 2 Säulen bestehend. Die eine, die Leute berät, an die man sich wenden kann. Die andere, die eben auch Prozesse mitfinanziert und betreibt und dabei hilft. Und ja, da haben wir Rückschläge gehabt. Ich habe mal die Daten gewollt von bei fast 20 Posts und so und Tweets, und da hat das Landgericht Berlin gesagt, nö, das ist keine Beleidigung, das müssen Sie aushalten, bla bla bla. Da war ich so erzürnt, wurde ja auch sehr öffentlich, das war im September 2019, und da habe ich dann Rechtsmittel eingelegt, vom Landgericht zum Kammergericht, zum Bundesgerichtshof und so weiter, zum Bundesverfassungsgericht, und auch gewonnen dort. Da wurde das Land- und Kammergericht ziemlich abgewatscht, sag ich mal, und da sind ein paar ganz gute neue Leitsätze rausgekommen, zum Beispiel, dass es im öffentlichen Interesse ist, dass Menschen, die in politischen Ämtern sind, eben auch erfahren, dass ihr Persönlichkeitsrecht geschützt werden. Das ist kein Privileg, sondern, also wer geht sonst noch in die Politik, wenn man freiwillig wird, ja? Oder in Ämtern. Das meint auch jede Dorfbürgermeisterin, ja? Und auch, dass man die Breite, die Ausbreitung berücksichtigen muss bei der Beurteilung, wenn da 10.000 oder 100.000 das lesen und es reproduzierbar ist. Gut, beim Verfassungsgericht gewonnen, was gut ist, weil Auslegung verändert wurde. Wir haben viel Druck gemacht dahin, dass auch Polizei sich geschult wird oder Schwerpunktstaatsanwaltschaften für den Bereich entwickelt werden. Ist genauso wie bei Wirtschafts- oder anderen Kriminalitätsdelikten. Du musst dich auskennen, du musst auch verstehen, wie es funktioniert. Nicht nur, wie ein Account und Tweet funktioniert, sondern wie die Strukturen dahinter sind, ja? Die manche nutzen und so tun, als gäbe es da ganz viel Verkehr und Auseinandersetzung, Diskussion darüber. Naja, und jetzt habe ich immer noch ein Verfahren laufen, demnächst auch kommt, gegen Meta, früher Facebook, dass sie Falschzitate von mir weltweit löschen müssen. Alles war nicht nur für mich, sondern es hat ja mehrfach, also ich will, solche Entscheidungen bei Höchstrichterlichen sind dann von allen unteren Gerichten zu berücksichtigen. Es nutzt also jeder und jedem. Und der andere Punkt ist natürlich, dass diese Prozesse Aufmerksamkeit gerieren, die auch dazu geführt haben, dass wir national das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hatten dann, aber eben auch, dass dann auf europäischer Ebene das angegangen wurde, ja, mit dem dem Digital Services Act oder andere Sachen. Deshalb sind wir ja auch in vielen Bereichen noch da. Und jenseits der politischen Frage muss da natürlich auch noch mehr mit rein, der Punkt, dass Frauen einfach so, gerade Frauen, auch beeinträchtigt werden an gesellschaftlicher Teilhabe, aber auch, dass es im Beziehungsalltag ja benutzt wird. Also das Netz wird auch benutzt, in Trennungssituationen oder so Frauen schlecht zu reden, Druck zu machen oder all sowas. Also man könnte auch sagen, ich wollte ein bisschen dafür sorgen, dass das Recht und die Rechtsdurchsetzungsstrukturen mitwachsen mit neuen Tatabläufen.
Also das haben wir auch schon mal von einer erfahren, die damals gegen das Donaulied aktiv war. Also was sie erzählt hat, was für ein Hass und für Absurdlichkeiten ihrem Netz entgegenkam, ja. Das ist schon wirklich unfassbar. Deswegen jetzt als letzte Frage, was würden Sie den Leuten da draußen gerne ins Hirn tackern? Was sollte sich im Verhalten, im Denken, im Tun einfach bei jedem von uns vielleicht ändern im Umgang mit Desinformation?
Allererstens würde ich sagen, dass wir selber uns mal auf uns und unser Umfeld achten sollten, wie geredet wird. Ich merke, wie viel mir junge Leute in der Schule, aber auch ältere Menschen sagen, dass diese zunehmende Aggressivität und Abwehren und sofort spontan losdonnern nicht geht, dass sie das unter Druck setzt. Und ich glaube, dass wir alle gut beraten sind, das einfach so als Bewusstsein nochmal zu haben, dann auch mal zu intervenieren und zu sagen, so reden wir hier nicht. Das funktioniert aber auch bei den Schülerinnen und Schülern nur, wenn sie es in der Erwachsenenwelt auch erleben. Wenn man natürlich selber da sitzt und über alle anderen herzieht am Abendbrottisch oder im Gespräch mit anderen als Erwachsener, dann ja, warum sollen die Kinder dann anders reden? Aber man muss auch drüber reden und intervenieren, weil nur dann Kinder und Jugendliche auch wissen, dass das ein Thema ist und dass, wenn sie gemobbt werden, sie sich an andere Erwachsene oder an Lehrerinnen und Lehrer wenden können und die dann sagen, das ist unser aller Problem und nicht nur deins. Ja? Und wir erziehen sonst oder ziehen heran ganz eingeschüchterte Wesen. So, der andere Punkt ist, dass wir erstmal wissen müssen und verbreiten müssen, dass es diese Desinformation gibt. Meistens verbreitet sich der Hass und wird schneller geklickt. Elon Musk und seine Algorithmen, das ziehen ja auch bestimmte Leute nach oben, andere nach unten. Er selber ist auch maximal aggressiv, der zu sagen, nee, also das ist unsere Staatlichkeit, das ist deine, weder abwertend noch in unser Territorium, in unsere demokratischen Prozesse rein intervenieren. Das ist ja auch eine neue Form von Putsch. Ja? Früher wurden Putsch mit Geheimdienst und Militär gemacht, jetzt macht man sie über Elon Musk. Also der allerwichtigste erste Punkt für uns ist, dass wir drüber reden, dass wir es wissen, dass wir verbreiten. Hier findet Desinformation statt. Das sind Menschen, die wollen zum einen damit Geld verdienen, zum anderen wollen sie keine demokratischen Prozesse. Ganz oft steckt da fossile Industrie hinter, Leute, die mit Öl und Gas oder mit der Mobilität von Öl und Gas Geld verdienen, die nicht wollen, dass bestimmte Gruppen, ob sie jetzt grün sind oder ob sie Klimaschützer sind und nach oben kommen. Die wollen, das sind auch Leute, die auch ein sehr patriarchalisches Verhältnis haben, Frau, Mann und so weiter, dass die so ein Interesse haben, unsere Demokratie kaputt zu hauen, muss man wissen. Und dann gehört dazu, dass wir eben gucken, mal Artikel lesen darüber, wie Desinformationskampagnen laufen, dass wir zusehen, dass in den Schulen eine Art Medienpädagogik stattfindet und dass in allen Unterrichtsfächern, selbst bei Erdkunde oder so, die Frage ist, wenn man was recherchiert hat, was müssen Schülerinnen und Schüler schon beim Referat machen lernen, wo habe ich das her, ist diese Quelle seriös, kann sie stimmen? Neben einem gesunden Selbstbewusstsein auch eine gesunde Fragestellung. Woher kommt das? Who benefits? Wer hat den Vorteil? Warum schreiben die das? Und wissen, dass wir viele sind, die gegen diese Fehlentwicklung kämpfen.
Danke Ihnen, dass Sie in diesen stressigen Zeiten sich die Zeit genommen haben. Und ich wünsche Ihnen auf alle Fälle, wenn Sie jetzt aus der Politik aussteigen, dass Sie einfach wunderbare Momente haben, Zeit für wunderbare Begegnungen, tolle Bücher, tolle Filme und einfach für die schönen Dinge des Lebens. Und danke, dass Sie all die Jahre einfach auch kämpfen und nicht aufgegeben haben und da weitermachen. Also möchte ich mich mal persönlich bedanken, weil Sie begleiten mich schon eine ganze Weile in meinem Leben. Also.
Wunderbar. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auch auf mehr Zeit, auf den langsamen Morgen, sage ich mal, statt immer dieser Hektik, immer 80 Stunden und so sonst wie. Ich werde mich hier und da noch ein bisschen einmischen, aber ich freue mich auch auf Zeit für die anderen Dinge, die immer zu kurz kamen.
Und das genießen Sie in vollen Zügen. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen.
Es kommt auch auf uns als Gesellschaft drauf an, wie sensibel sind wir, wie sind wir fit Und wie können wir uns widerstandsfähig gegen diese Desinformation machen? Und da gibt es auch Förderprogramme. Also es gibt Aufklärungsseiten. Wir listen euch auch in den Shownotes einige der Seiten auf, wo man zum Beispiel so Faktenchecks machen kann. Es werden Informationsmaterialien bereit. Es gibt Schulungskonzepte. Es gibt Workshops-Möglichkeiten, auch online kostenlos. Also ich habe da schon auch einige Workshops mitgemacht und ich muss wirklich sagen, es hat mich sehr sensibilisiert, was mittlerweile alles möglich ist und da einen kritischeren Blick hinzukriegen, was mir so jeden Tag da so als Info reingespült wird. Also nutzt da einfach auch die Möglichkeiten, die euch wirklich vor Ort auch angeboten werden. Das ist etwas, was ich euch jetzt auch abschließend nochmal ins Hirn tackern möchte. Ihr könnt nur so viel desinformiert werden und manipuliert werden, wie ihr das zulasst. Und deswegen ist so meine Botschaft an euch, nochmal das zu betonen, wenn euch Informationen aggressiv, wütend oder unsicher machen, habt eine Red Flag im Hirn und schaut genauer hin und lasst euch einfach nicht manipulieren, sondern manche Dinge sind komplex. Und dann muss man einfach mal sich umfassender informieren, um sich auch eine qualifizierte Meinung zu einem Thema zu machen. Und seid da kritisch mit euch selbst. Also euer Gefühl ist nicht ein guter Indikator, ob eine Information wahr oder richtig ist. Sondern ein Gefühl ist ein Gefühl und ein Fakt ist ein Fakt. Da sich mehr bewusst zu sein und da kritischer auch mit sich selber zu sein, das möchte ich euch uns hier entackern.
Ja, was mir auch super wichtig ist, wie kritisch das ist, wie schwierig das auch sein kann, gute Medien zu finden, aber es gibt sie. Und das ist mir auch ganz wichtig. Geht ja oft darum, bei den Fake News eben generell Angst zu verbreiten, Misstrauen in Demokratie und unsere Wahlprozesse auch zu verbreiten. Aber es gibt sie und es gibt gute Quellen. Ihr dürft euch darauf verlassen, wenn ihr etwas findet, das für euch vertrauenswürdig erscheint, dass ihr gecheckt habt, dass es guter Journalismus ist. Also bleibt auch mutig, euch zu informieren. Habt keine Angst vor Fake News und deshalb, oh Gott, ich informiere es mir jetzt gar nicht mehr. Ich kann gar nichts mehr glauben. Doch, es gibt Quellen, die ihr glauben könnt. Wir haben euch ja ein bisschen erzählt, wie ihr das checken könnt. Nutzt das, um an gute Quellen zu kommen, weil wir müssen informiert bleiben. Vor allem mit den Wahlen, die jetzt ansteht. Und falls euch da auch noch Fragen aufkommen, es gibt ja viel verwirrende Nachrichten bezüglich, wie funktioniert eine Wahl, was passiert da eigentlich? Da haben wir euch auch noch einen Link in die Shownotes gemacht, dass ihr mal checken könnt, hey, ne, wie ist es mit meiner Stimme, die ich abgebe? Wie wird die verarbeitet? Dass ihr euch da nochmal transparent schafft, und das ist eine verlässliche Quelle. Und so läuft das hier auch ab, dass ihr damit ein bisschen mehr Sicherheit auch reingehen könnt. Weil das ist eben auch wichtig in der Zeit, in der uns alles verunsichert. Wo finde ich selber Sicherheit? Und seid mutig, den vertrauenswürdigen Quellen auch zu glauben, denn es gibt auch guten Journalismus.
Ja, und letztendlich, Algorithmen lernen ja auch. Und wenn wir alle dazu beitragen, gute Informationen beizutragen, richtige Informationen beizutragen, mutmachende Informationen beizutragen und sei es einfach teilweise auch nur lustigen Content, ey, verbreitet das in die Welt, weil dann lernt die KI, oh, das sind Sachen, die euch interessieren und dann kriegt ihr auch andere Informationen. Die KI lernt. Wir müssen nur lernen, gute Fakten, gutes Know-how, gute Sachen auch in die Welt zu verbreiten. Also das heißt, ihr entscheidet auch immer mit jedem Like und mit jedem Weiterverbreiten, wie die Welt da draußen aussieht. Auch mit wem ihr euch befreundet. Also wir hatten ja auch geredet über Bots. Mit wem befreundet ihr euch? Kennt ihr die Person? Ja oder nein? Und wenn ihr die nicht kennt, dann klickt ihn nicht an. Weil die Chance ist groß, dass es ein Fake-Account ist. Ihr habt es auch wirklich in der Hand, wie die Welt da draußen aussieht. Also deswegen habe ich auch die erste Challenge für euch, um einfach auch mal ein bisschen kritischer zu werden. Challenge. Wenn ihr den Rechner anmacht und Google startet, da poppen noch immer so Nachrichten auf, so sensationelle. Die beeinflussen euch ja auch, das kriegt ihr mit und das hakt sich bei euch im Hirn. Deswegen hakt mal bei einer nach. Also bei einer, die euch da so jetzt beim Rechner aufmachen inszenieren wird, klickt die mal wirklich an und geht sozusagen das durch, was die Jenny euch vorher mal gesagt hat. Also Inhalt, passt der Titel. Bilder, entsprechen die der Info? Ist an der Quelle? Ist das recherchiert? Ist es aktuell? Gibt es dafür Belege? Also geht mal so einem Clickbaiting wirklich auf den Grund und schaut, ist es eine Desinformation, ja oder nein?
Ja, eine weitere Challenge für euch. Wir haben ja gerade schon von dem EU versus Disinfo berichtet. Den Link findet ihr in den Shownotes und auch in den Informationen auf der Website von uns. Da könnt ihr auch mal wirklich schauen, was sind denn die großen Themen, zu denen Desinformationen verbreitet werden. Große Themen, die jetzt auch gerade im Wahlkampf aufgegriffen werden. Migration, Klimawandel, die großen Kriege und Konflikte gerade auf der Welt. Zu schauen, okay, was sind da auch verbreitete Desinformationen und bin ich denen selber schon zum Opfer gefallen? Da gibt's echt schönes Infomaterial, da könnt ihr euch informieren und auch selber mal Fakten nachchecken.
Ja, und wie leicht Fake News und Desinformationen zu produzieren sind, das ist vielleicht auch mal eine interessante Erfahrung. Play the Fake News Game. Also wir haben euch auch in den Shownotes etwas hingeschickt, wo ihr dann einfach mal selber ausprobieren könnt, wie man Fake News produziert und was das eigentlich macht und wie leicht es geht. Vielleicht lernt ihr daraus, wie schnell das geht und benutzt es für gute Infos. Also das ist mir noch wichtig, nicht? Jetzt noch aufrufen, selber Fake News zu produzieren. Das wäre jetzt sehr, sehr, sehr destruktiv. Also deswegen hoffe ich einfach, dass wir mit dieser Folge ein bisschen dazu beigetragen haben, dass ihr einfach wisst, wie kann ich erkennen, ob ich manipuliert werde und macht euch so gut es geht immun dagegen. Das wäre jetzt so meine abschließende Botschaft an euch. Yo, Jenny, worüber reden wir das nächste Mal?
Nächstes Mal geht es um das Thema Tierrechte. Darauf dürft ihr schon gespannt sein. Und wie immer könnt ihr die Informationen, also unsere Quellen der heutigen Folge in den Shownotes euch anschauen. Weitere Infos für die vergangenen Folgen findet ihr auch auf der Webseite des Podcasts auf www.futter-fürs-hirn.de. Fürs mit UE. Und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr die Challenges ausprobiert oder euch mit unseren Folgen auseinandersetzt. Gerne auch kritisch, wenn da Anmerkungen sind, Feedback, Kommentare, freuen euch über eure Rückmeldung. Wir sind auf Instagram und Facebook aktiv und ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an wakeup@gemeinsam-in-europa.de.
Ja, und danke auch an Larissa für die tolle Recherche und die Shownotes, die ihr findet, hat sie auch erstellt.
Großen Shoutout. Eine schöne Folge konnten wir auf Grundlage dessen kreieren.
Auch wenn ihr mal Tipps habt oder wenn ihr gute Quellen habt oder einfach Materialien oder ähnliches, die euch geholfen haben, bitte schickt die uns. Also wir können die gerne dann auch hinzufügen.
Ja, dann würde ich sagen, was ist für heute? Mir bleibt nichts mehr zu sagen, außer tschüss.
Und bleibt wach.